Hallo und willkommen im Pariser Salon. Mein Name ist Katharina Paris, ich bin Journalistin und Coachin. Hier im Podcast spreche ich mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Im Mittelpunkt dabei immer die Geschichte ihres Lebens. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Pariser Salon. Achtung, haltet euch fest, ich habe heute das erste Mal, einen Mann bei mir zu Gast. Es ist Frederik Matern, der mir zugeschaltet ist aus Dänemark. Warum er da sitzt, darüber werden wir gleich sprechen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Gespräch. Er hat jede Menge zu erzählen. Wir werden uns mit den Themen Neurodivergenz, Arbeit, Job, Depressionen und so weiter, unsere Ausbildung unterhalten, denn wir haben uns in der Ausbildung kennengelernt und er hat zwischendurch so ein bisschen was erzählt in der Ausbildung. Das fand ich so interessant und ich habe ihn gefragt, weil er ist nämlich jetzt gerade ganz frisch nach Dänemark gezogen, ob er so ein Auswanderertagebuch macht. Hat er gesagt, nee, macht er nicht, aber er kommt gerne in den Podcast. Habe ich gesagt, ja, das ist doch eine gute Idee. Und es ist noch gar nicht lange her. Heute sind wir hier zusammengeschaltet und ich sage erstmal ganz, ganz herzlich willkommen, Frederik Matern.
Vielen Dank, Katharina, für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein. Bin gespannt, bei welchen Themen wir dann irgendwann landen und wo uns unsere Gedanken hinführen. Aber da wird es bestimmt nicht langweilig. Wo wollen wir dann einsteigen?
Ja, ich finde, ich habe erst überlegt, gehen wir jetzt so chronologisch durch, aber das ist ja meistens auch langweilig. Wir fangen einfach ganz hinten an. Du bist jetzt, glaube ich, seit 2 Wochen in Dänemark. Du hast Familie, 2 kleine Kinder, ihr seid komplett dahin ausgewandert. Ich glaube, ich fände es am spannendsten, wenn wir da anfangen, oder? Also erstmal, wie geht's dir gerade? Wie sieht's bei euch zu Hause aus? Wieso hast du Zeit, einen Podcast zu machen, wenn du gerade erst umgezogen bist mit 2 kleinen Kindern? Ja, was habt ihr da vor? Was hat euch da hingezogen? Steig gerne da ein.
Oh, wenn ich die Fragen beantworte, habe ich die Stunde voll.
Ist aber nicht schlimm, wir haben Zeit.
Ich fange einfach mal an, wie es gerade so ist. In 2 Zimmern stehen noch Kartons, der Rest ist jetzt soweit eingerichtet, jetzt kommen Schränke und so, ja. Man lebt sich einfach so ein. Den größten Behördenkram haben wir auch schon erledigt mit Krankenversicherung, CPR-Nummer und was man in Dänemark alles so Schönes braucht. Und ich muss sagen, es hat erstaunlich gut funktioniert. Wir haben sogar festhalten, ab 1.3. einen Kita-Platz. Die haben noch mehrere Plätze frei. Sowas erlebt man in Bayern einfach nicht.
Nein, genau, das habe ich ja gerade verschwiegen. Du kommst aus Bayern, aber ich meine, wir hören es wahrscheinlich auch. Das ist der Wahnsinn. Also freie Kita-Plätze, das ist auch der Grund, warum ihr da hingegangen seid?
Ja, Nein. Es gibt ganz, ganz viele Gründe, aber Kinder haben wirklich einen sehr, sehr großen Ausschlag gemacht. Gute Kinderbetreuung, gute Bildung, dann Zweisprachigkeit für die Kinder. Ich habe viel Zeit beruflich und auch selbst im Schulsystem verbracht und ja, das Thema Schule war einer der wichtigen Gründe, warum wir uns entschieden haben, unsere Kinder woanders hinzuschicken auf die Schule.
Genau. Ja, dabei kommst du ja aus einem Bundesland, das von sich selbst sagt, dass es die beste Schulbildung hat, ne, in Bayern.
Was, wenn es eine Sache gibt, die Bayern richtig gut können, dann drüber reden, wie gut sie sind. aber wenn man das hinter den Kulissen erlebt, sieht es meist anders aus. Genau. Oder wenn man sich Statistiken anschaut. Also die Bayern sind gut darin, sich selbst positiv darzustellen. In der Praxis ist es dann in der Realität meistens ein bisschen anders, genau. Hm. Aber das Thema Kinder, das hat einfach einen ganz, ganz großen Bereich in unserem Leben gerade.
Wie alt sind die Kinder?
9 Monate, 3 Jahre. Das ist eine sehr intensive Zeit.
Ja, ich erinnere mich.
Also da ist 24/7, schlaflose Nächte, genau. Und wir sind einfach so glücklich, dass das mit der Kita klappt, dass wir Anschluss zu anderen finden, anderen Familien. Es gibt viele deutsche Familien hier, die eine dänische Minderheit tatsächlich, die hier schon immer lebt, aber auch Ausgewanderte, und in der Kita findet man beides. Das heißt, es ist Dänisch und Deutsch gleichberechtigt in der Kita. Wahrscheinlich wird unsere Tochter uns im Spracherlernen sehr schnell abhängen.
Vermutlich, ja, vermutlich. Aber es ist ja so, dass man hört es ja immer wieder, ne, dass Menschen auswandern und nicht selten nach Skandinavien. Die scheinen ja sehr beliebt zu sein als Auswanderländer. Warum Auswanderungsländer? Wie ist denn da das richtige Wort? Als Länder, in die man auswandern möchte. Wir wissen, da läuft vieles besser. Und warum habt ihr euch jetzt für Dänemark entschieden und beispielsweise nicht für Schweden oder Norwegen?
Oh, das ist spannend. Also Schweden und Norwegen, das war relativ einfach. Norwegen ist nicht in der EU, Punkt.
Ja, okay.
Finnland war die Sprache zu krass. Dann stand dann noch Dänemark und Schweden. Und wir haben dann mitbekommen, dass es in Dänemark eben eine deutsche Minderheit gibt. Das heißt, vieles zweisprachig. Du hast diese gemischten Kindergärten und Schulen. Wir haben Verwandtschaft in Brandenburg und Hamburg, ist näher dann um die Ecke. Also da gab es einfach ein paar Punkte, wo wir gesagt haben, Dänemark ist einfach ja noch ein bisschen attraktiver als Schweden. Aber tatsächlich war am Ende auf der Liste nur noch Schweden und Dänemark gestanden.
Hm. Jetzt hast du gesagt, ihr seid hauptsächlich wegen der Kinder dorthin gegangen. Jetzt kann man ja nicht einfach so alle Zelte abbrechen. Also wie sieht es denn beruflich bei euch aus? Was macht ihr beide beruflich, deine Frau und du?
Oh, das ist super spannend. Da gibt es keine kurze Antwort. Ich versuche es kurz zu halten. Wir beide haben im selben Konzern gearbeitet. Meine Frau arbeitet noch im Konzern. Tochter von VW, kann man glaube ich ruhig mal sagen. Genau, hat für mich mit einer Depression tatsächlich geendet. Bin dann da raus. Meine Frau ist jetzt noch dort in Elternzeit. Und wir haben dann im Laufe oder im Ausklingen der Depression beschlossen, zu gründen und selbstständig zu werden. Genau. Und das haben wir getan und da läuft es jetzt eigentlich ganz gut. Das heißt, durch diese berufliche Veränderung und der Freiheit, wir arbeiten fast ausschließlich online beide, durch die Veränderung war es einfach auch möglich, ein anderes Land auch zu wählen, wo man wohnt. Oder eigentlich ist es egal, wo wir wohnen.
Hm.
Wenn du natürlich eine Festanstellung hast mit, ich muss da zum Büro fahren oder solche Geschichten, oder ich muss den Job wechseln und ohne Job dann auswandern, super schwierig. Diese Selbstständigkeit hat das für uns überhaupt ermöglicht, auszuwandern. Also sonst, ich meine, wenn du die Sprache nicht kennst, wie willst du denn in dem Zielland einen Job finden? Es gibt natürlich englischsprachige Unternehmen. Ich komme jetzt aus der IT-Branche, habe im Projektmanagement als IT-Berater auch ganz viel gearbeitet, im Security-Bereich. Da wirst du auch auf Englisch was finden, ja. Aber das war eigentlich der Grund, warum es möglich war, weil mit einer Festanstellung, das ist häufig der Grund, warum Leute nicht auswandern, würde ich, glaube ich, behaupten, ja.
Und du hast gerade erwähnt, ihr habt euch selbstständig gemacht. Erzähl gerne mal ein bisschen darüber. Was habt ihr für eine Firma?
Das ist witzig. Wir machen ganz viele Sachen. Ich war ein bisschen im Schulbereich unterwegs, habe auch noch in der NGO gearbeitet als Führungskraft, Schultransformation und so weiter. Und ursprünglich komme ich aus dem IT-Bereich, aber du wirst schnell feststellen, dass wir ganz viele verschiedene Interessensbereiche haben. Und jetzt haben wir ein Unternehmen gegründet, mit dem Ziel, Führungskräfte zu beraten, mit Neurodivergenz umzugehen. Fink heißt das Ganze. Und da geht es darum, dass IT-Unternehmen, Kreativunternehmen oder auch andere Branchen, die haben ganz viele neurodivergente Angestellte oder Führungskräfte sind selbst neurodivergent. Und die kommen mit dem Führungsstil, mit der Art und Weise zu arbeiten in Deutschland super schnell an ihre Grenzen. So ist es ja mir auch in dem Angestelltenverhältnis immer gegangen. Im Beratungsbereich hast du sehr viele Freiheiten, da ging das super gut. Aber im, weiß ich nicht, 5 Tage im Büro sitzen Job im Großraumbüro, da ist es dann irgendwie nach einem Jahr, ist der Feierabend. Genau, und das Ziel des Unternehmens ist einfach, Führungskräften dabei zu helfen, mit neurodivergenten Menschen zu arbeiten, mit sich selbst zu arbeiten und zu verstehen, welche Arbeitsbedingungen zum Erfolg führen. Zum Beispiel in der Kreativbranche, da arbeiten super viele ADHSler und Hochbegabte. Ja. Und wie die zu führen sind, ja, ich habe jetzt keine Ahnung, ein Beispiel, da ist ein Team, da arbeiten 8 Leute im Team, die Mehrheit hat ADHS, da bist du als Führungskraft schon mal heftig herausgefordert. Und das ist das Thema.
Und es kommt ja nicht von ungefähr. Du hast es ja, also ja, ich habe es ja schon eingangs gesagt und das ist ja auch immer wieder Thema hier im Podcast. Und ich habe ja auch schon gesagt, wir machen die Ausbildung zusammen. Das ist ja eine Coaching-Ausbildung von neurodivergenten Menschen für neurodivergente Menschen, die vielleicht mal mit neurodivergenten Menschen zusammenarbeiten möchten. Du hast einige Diagnosen, Persönlichkeitsmerkmale, ich auch. Wenn du magst, erzähl gerne mal von deinen, weil das ist ja der Grund, warum das überhaupt für dich eine Idee war oder überhaupt ein Feld ist, auf dem ihr euch da bewegt.
Genau, da vielleicht doch ein bisschen chronologisch. Hab mal irgendwann eine Schule besucht, die ohne Abschluss verlassen. Heute ist mir auch klar, warum.
Ja, erzähl gerne, warum.
Dann, was ist passiert? ADHS und später kam jetzt noch das Thema Autismus dazu. Das hat einfach an der Schule nicht funktioniert. Sondern das Thema war immer, man nennt es nicht Inklusion, sondern Integration. Integration bedeutet, ich muss mich dem System anpassen. Und das hat nicht funktioniert. Das ist ganz einfach. Genau. Ausbildung war dann besser, das hat gut geklappt. Und dann habe ich eben mein Studium, mein Abi nachgeholt. Das konnte ich, weil ich super gut in der Ausbildung war. Habe dann studiert, bin Ökonom mit IT-Schwerpunkt und ein bisschen Jura. Das hat dann eigentlich recht gut funktioniert. Und da habe ich dann auch meine ADHS-Diagnose bekommen. Da habe ich dann zum ersten Mal auch Nachteilsausgleich, so rum heißt es, bekommen. Und da war dann erstmal so klar, okay, ich bilde mir das nicht ein, dass Dinge für mich anders funktionieren, sondern es ist einfach so.
Aber heißt das dann in der Schule, es ist niemandem, doch es muss ja jemandem aufgefallen sein, dass du anders bist, dass du Probleme hast. Nein, es hat keiner gesagt, wir müssen uns das Kind mal genauer angucken.
Nein. Ich hatte, vielleicht kurz bei Schule, ja, ich hatte schon für fix beim Rektor, was diese Woche wieder alles war. Ich habe ein, zweimal die Woche nachgesessen über Jahre hinweg. Ich habe so viele Strafarbeiten geschrieben, da könnte ich mein Haus mit tapezieren.
Oh Gott, ja.
War keine schöne Zeit. Da gab es überhaupt kein pädagogisches Herangehen. Überhaupt nicht existent. Genau. Und dann sucht man den Fehler bei sich selbst, aber das ist ja Quatsch.
Wie konntest du denn dann die Ausbildung machen ohne Schulabschluss?
Familienbetrieb. Das war die einzige Möglichkeit. Sonst weiß ich nicht, würde ich wahrscheinlich heute nicht hier sitzen, wo ich sitze. Ja. Genau, und dann war ich in der Ausbildung extrem gut. Habe dann mein Abitur nachgemacht, habe zum Beispiel den besten Wirtschaftsabitur geschrieben und solche Geschichten. Und da fällt einem dann irgendwann auf, ganz so doof kann es nicht sein. Und dann dachte ich mir, habe dann im Familienbetrieb gearbeitet. Da waren dann viele Bauingenieure, Architekten und ich dachte mir dann, jetzt komm, so blöd bist du jetzt auch nicht. Du hast jetzt ein Abitur, jetzt studierst du einfach, probierst aus und dann war die Frage Architektur oder Wirtschaft, habe mich dann für Wirtschaft entschieden. Ja, und dann kam alles so irgendwie, wie es gekommen ist. Bin irgendwie in der Unternehmensberatung gelandet, keine Ahnung, was da passiert ist.
Das ist ja krass, weil Unternehmensberatung stelle ich mir ja vor, das ist ja so, also erstmal stelle ich mir jetzt immer so Menschen in Anzügen vor, die dann dann immer bei Außenterminen sind, vorne irgendwo stehen, viel reden und ja auch sich ständig austauschen müssen mit anderen Menschen, wo ich ja denke, das würde, oder man muss ja auch sehr vorbereitet und sehr fokussiert sein mit ADHS und Verdacht auf oder auch Autismus, stelle ich mir das sehr schwer vor. Erstmal diese ganzen vielen unterschiedlichen Menschen, dann immer on point zu sein, wie hat das funktioniert?
Ja, das Witzige, ich wusste über ADHS, ich wusste jetzt aber nichts über Hochbegabung und Autismus, das hat sich jetzt so die letzten Jahre ergeben. Aber ADHS, das war für mich schon so ein bisschen so ein Begriff. Hatte dann auch in der Uni noch Medikamente, dort Hilfe bei Prüfungen und so, das war ganz gut. Im Job habe ich dann drauf verzichtet. Und das hat erstaunlich gut funktioniert, weil ein Merkmal ist ja, du brauchst immer eine Herausforderung. Das hast du da auf jeden Fall. Reisetätigkeit, da gab es noch keine Kinder oder so, da hat das mich überhaupt nicht abgeschreckt, sondern ich war immer auf der Suche nach was Spannendem. Und Mai, wie hat man damals gesagt, du läufst jetzt 2 Wochen mit beim Kollegen und dann schickt man dich allein zum Kunden und wenn du da nicht vollkommen untergehst, dann bist du hier richtig. Und alle Kunden waren immer glücklich und zufrieden. Und irgendwas muss ja dann funktioniert haben. Also es ist mir einfach leicht gefallen in, ich habe ganz viel IT-Beratung gemacht, ERP-Systeme aufsetzen, Schulungen für Menschen zu halten. Du bist immer ganz nah an dem Kunden und an Menschen dran bei dem Beratungsjob. Und das hat gut geklappt.
Aber du bist direkt aus dem Studium doch daraus. Habe ich das richtig in Erinnerung? Woher konntest du das? Weil ich meine, im Studium, wir wissen es alle, ist ja erstmal sehr viel Theorie. Und dann wirst du da so reingeschmissen in so einen, wie ich jetzt erstmal denken würde, vielleicht nicht ganz so einfachen Bereich. Weil da geht es ja dann auch um, also die Art, ich kann mir schon vorstellen, dass du dich so präsentieren kannst und so, ne, so solche Dinge. Das glaube ich schon. Oder das kann ich mir immer auch gut vorstellen. Nur inhaltlich musst du dann ja auch Ahnung haben.
Nee.
Nee? Ah, okay, dann lösen wir dieses Rätsel jetzt auch, warum es so viele Unternehmensberater gibt.
Ich führe es kurz aus. Ich glaube, eine extrem wichtige Fähigkeit ist Empathie. Und zwar auf die Menschen einzugehen. Du kannst natürlich eine Beratung machen, wo du nur Schubladenkonzepte verkaufst mit irgendwelchen lustigen PowerPoint-Folien. Das war nicht das, was ich gemacht habe. Die gibt's auch. Die entsprechen voll dem Klischee. Und das, die zweite wichtige Fähigkeit neben Empathie war, sich schnell in komplexe Sachverhalte einarbeiten. Und das hat gepasst. Das bisschen Mathe, Programmieren und damals war es noch so ein bisschen Steuer. Klar, das hat man dann in der Uni gelernt so ein bisschen. Aber zum Großteil lernst du dir das alles selber bei. Du musst autodidaktisch da dich schnell Wissen aneignen können. Ich glaube, das ist die dritte wichtigste Voraussetzung. Ich habe fast nichts von dem, was ich in der Uni gelernt habe, im Job wieder gebraucht. Jura war ganz gut, kann man immer im Leben brauchen. So Verträge und so Kram lesen. Aber das meiste bringst du dir selber bei und der Job. Das ist einfach so. Und du lernst im ersten Jahr extrem viel. Und dann kannst du dich da gut zurechtfinden. Du hast auch Kollegen, die dir helfen. Du kannst Rückfragen stellen. Und ich sag mal, 90% der Kunden beißen dir auch nicht den Kopf ab. Du bist immer mit Menschen unterwegs. Und ich hatte mit Kunden wahrscheinlich viel Glück, dass das gut funktioniert hat. Man kann auch Pech haben, aber bei mir hat das gut funktioniert.
Wie lange hast du das gemacht?
Ja, so ganz bin ich da ja nie rausgekommen. 13, 14 Jahre werden es jetzt schon sein, oder? Wie bin ich da reingekommen, war noch die Frage. Ja. Ne? Es gab einen, ich habe davor im Familienbetrieb in der Geschäftsleitung dann gearbeitet und dann bin ich zur Uni, super theoretisch und ich dachte mir, das ist mir zu wenig. Dann bin ich einer Initiative beigetreten, Studentische Unternehmensberatung, und habe da mich selber ausgebildet, habe selbst dort meine Selbstständigkeit aufgebaut, habe selbst schon mit Kundenprojekten während dem Studium angefangen und gemacht. Habe dann noch, da gibt es den Dachverband, den Bundesverband und einen Weltverband. Ich war dann noch Bundesvorstand, weil mir langweilig war. War die schönste Zeit meines Lebens, glaube ich. Und dann lernt man super viele Unternehmen kennen und die reißen sich dann quasi drum, dass sie dich einstellen können. Mein Prof hat damals gesagt, mit den Noten wirst du nie Berater. Ich habe gesagt, ich habe den Vertrag schon unterschrieben. Danke fürs Gespräch.
Ja, weil Noten sind ja so, so wichtig.
Hat jemand den Noten angeguckt bei einer Jobeinstellung. Interessiert keinen.
Bei mir auch noch nie. Noch nie hat einer gefragt, vor allem 8. Klasse, 9. Klasse, 10. Klasse. Fragt kein Schwein nach. Wirklich nicht. Ich habe noch nie mein Abi-Zeugnis, glaube ich, jemandem gezeigt.
Ja, das hast du mitgeschickt, aber es hat keinen interessiert. Interessiert keinen. Und ich glaube, die Empathie und schnelle Einarbeiten in Sachverhalte, das ist, glaube ich, der Schlüssel.
Und jetzt natürlich, immer wenn Leute mir von so einem Lebenslauf erzählen, komme ich mir so klein vor und denke, ja, und was habe ich so gemacht? Nein, dann überlege ich und dann weiß ich, aber auch ein bisschen was gemacht. Aber du hast es ja auch gesagt. Erstmal, das ist ja immer die Zeit, das muss man dazu sagen, da hattest du noch keine Kinder, da konntest du natürlich noch so Vollgas geben. Und das ist ja schon dann auch ein Unterschied. Aber du hast es vorhin irgendwo in einem Nebensatz auch gesagt, dass irgendwann mal Depression oder Burnout, glaube ich, ne, kam. Ja. Wann war das? Als die Kinder schon da waren oder davor?
Da war meine Tochter dreiviertel ein Jahr alt. Genau. Und bin dann von der Depression gleich in die Elternzeit. Das war eh so geplant. Also die Depression war nicht die geplant, die Elternzeit schon. und im Nachhinein bin ich zwar nicht dankbar, dass die Depression kam, aber ich bin super dankbar, dass ich sehr, sehr viel Zeit für meine Tochter und jetzt auch für beide habe. Das ist wirklich ein großes Geschenk. Das hätte in der Festanstellung mit dem Arbeitgeber so überhaupt nicht funktioniert.
Aber war die Elternzeit nicht in der Zeit, als du noch angestellt warst, sondern da warst du schon selbstständig?
Doch.
Und das heißt, wie lange warst du in Elternzeit und wie hat das Unternehmen das aufgenommen?
Ja, das Unternehmen hat relativ wenig Mitspracherecht, aber bei dem Depressionsthema, das war super heftig. Also ich habe in einer Woche 4 Abmahnungen bekommen und solche Späße.
Weil du nicht erschienen bist, weil du dich krank gemeldet hast?
Weil ich mich krank gemeldet habe und weil ich, das ist so ein Autistenthema, ich sage immer gern die Wahrheit. Mhm. Das kommt jetzt auf der Führungsebene bei der Geschäftsführung nicht immer gut an. Und da gab es super viele Konflikte und mich hat das total ausgebrannt. Bin dann quasi in die Krankschreibung und dann in die Elternzeit gegangen. War ein Jahr komplett zu Hause mit der Kleinen. Natürlich ist Depression und Burnout nie schön, aber im Nachhinein, manchmal ist es auch so ein bisschen, ich glaube jetzt nicht an irgendwie Schicksal oder sowas, aber manchmal ist es einfach so, dass es vielleicht im Leben so eine Weichenstellung braucht, um nochmal anders an sein Leben ranzugehen.
Ja, du solltest diese Erfahrung machen, offensichtlich.
Leider.
Es ist eine unangenehme Erfahrung auf der einen Seite, aber wie du ja auch schon sagst, man nimmt ja auch viel draus mit. Wenn es da so akut ist, weiß ich ja aus eigener Erfahrung, dann kann man ja eigentlich gar nicht wirklich viel machen. Ne? Man kann jetzt nicht groß überlegen, was mache ich als nächstes. Da geht es ja nur darum, irgendwie durch den Tag zu kommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Hast du in dieser Zeit dann auch schon angefangen, hast es gerade ja schon kurz erwähnt, darüber nachzudenken, wie geht's weiter? Oder erklär doch, Entschuldigung, jetzt bin ich, siehst du, so viele Gedanken im Kopf. Was denkst du, was dazu geführt hat erstmal, dass es so weit kam? Weil du hast ja vorher ganz viel gemacht, auch da ist ja noch nichts passiert. Warum da?
Als Unternehmensberater war ich fast nie im Büro oder irgendwie bei Chefs oder Management-Ebene oder so ein Kram. Sondern ich war fast 99% bei Kunden. Das heißt, dieses Thema interne Konflikte, Politik intern und so, damit hatte ich einfach nichts zu tun, weil meine Kunden waren glücklich und alles andere hat keinen interessiert. Das heißt, es ging nur um, ich mag das Wort gar nicht, aber es ging eigentlich nur um Leistung. Beziehungsweise bei der Unternehmensberatung geht es nur ums Eins, und zwar, wie viele Tage kannst du beim Kunden auf die Rechnung schreiben? Und ja, dieses Klischee stimmt. Das ist einfach so. Punkt. Natürlich ist das Feedback des Kunden auch gut, aber es wird eigentlich alles danach berechnet, wie viel Geld du verdient hast für das Unternehmen. Aber als ich dann, ich wollte dann kürzer treten, was Reisezeit und alles angeht, und ich wurde abgeworben und von dem Unternehmen, wo es dann nicht so gut lief. Und das war dann vor Ort. Ich konnte viel Homeoffice arbeiten. Ich hatte die Möglichkeit, selbst zu gestalten. Es war von dem, was ich vorher gemacht habe, sehr ähnlich. Deswegen habe ich es mir zugetraut. Es gab, das Geld hat auch alles gepasst. Und dann dachte ich mir, hey, wenn ich die Reisezeit jetzt streichen kann, aber ich vom Finanziellen keinen Rückschritt machen muss, mehr Zeit für die Kinder habe und so, dann ist es eigentlich ein gutes Match. Hat sich dann aber natürlich halt als falsch herausgestellt, ne, nach dem Jahr. Genau. Aber eigentlich wollte ich mehr Zeit für Familie und Kinder haben und weniger reisen. Das war der Anlass, ja.
Aber du, wenn du sagst Homeoffice und trotzdem war es aber immer noch so viel Arbeit,
oder? Das war nach der Corona-Zeit, da ging es dann wieder los mit, alle müssen so und so viele Tage ins Büro kommen. Ich dachte mir dann oft, klar ist es wichtig, mit Leuten in Kontakt zu kommen, aber in dem Großraumbüro kommst du mit niemandem in Kontakt. Das ist wirklich so eine komische Vorstellung. Man denkt immer, im Großraumbüro tauschen die Leute sich mehr aus. Ich habe die gegenteilige Erfahrung gemacht. Sondern alle kleben am Bildschirm und haben die Zeit, mit dir zu sprechen und sind gestresst, wenn sie abgelenkt werden. Und was dann eben das Problem war, war einfach ganz viel interne Machtkämpfe und Konflikte. Und es ging nie darum, ein gutes Ergebnis zu liefern oder den Kunden zufriedenzustellen. Das hat überhaupt keine Rolle gespielt, sondern es ging immer nur darum, wer dann die nächste Beförderung bekommt und wer jetzt bei der Geschäftsführung gut dasteht. Und das war für mich echt ein Schock. Ja. Also da
gab es dann auch, es gab viele Lügen, viele Unterstellungen und so ein Kram. Und ich dachte mir, holla, wo bin ich denn hier gelandet? Ich wollte produktiv was arbeiten mit einem Team, das ich selbst auch mit aufbauen dürfte. Aber es ging eigentlich den ganzen Tag nur so um interne Kämpfe. Deswegen steht das Unternehmen heute auch nicht gut da, weil alle Kunden unzufrieden sind. Also das hatte dann auch in der Kultur hat das einfach nicht funktioniert. Und bei neurodivergenten Menschen ist es ja oft so, dass sie das viel früher spüren als andere, dass sowas nicht klappt und darunter auch dann einen Leidensdruck entwickeln. Und ich hätte heute würde ich früher aussteigen. Ich habe einfach, man hat ja den Anspruch an sich selbst, ich will das schaffen. Ich habe doch bisher das immer hinbekommen und so schwierig kann es nicht sein und stell dich nicht so an. Man trägt dann so komische Glaubenssätze mit sich rum. Mm. Ich hätte früher dann schon abschalten sollen und kündigen sollen, aber da habe ich es irgendwie nicht hingeschafft.
Ja, es ist total schwer, weil die Sache ist ja auch die, dass da kommt man ja erst dahinter, wenn man sich da mehr mit beschäftigt. Neurodivergente Menschen, gerade wenn sie auch vielleicht hochbegabt sind, sind ja im Kopf weiterhin sehr, sehr schnell und denken schon viele Schritte voraus, können sehr komplex und vernetzt denken. Und genau, das sind ja dann nicht nur Glaubenssätze, sondern auch du im Kopf ist dann so, ja, so und so kann es laufen und so sollte es laufen und so muss es jetzt laufen. Warum funktioniert das jetzt bei mir aber nicht, ne? Weil du kommst ja erst sehr spät dahin, dass dein Nervensystem überhaupt nicht dafür gemacht ist, in solchen Situationen, standzuhalten. Dann ist ja noch die Sache mit dem Autoritäten schwierig. Genau, diese Machtkämpfe. Also egal, ob jetzt, glaube ich, also was heißt egal? Bei Autisten ist es, glaube ich, ja noch mal ausgeprägter. Erstmal Lügen. Also die können es überhaupt nicht haben, wenn man lügt. Die spüren es auch sofort. Und ich meine, ich würde fast denken, dass es ganz viele hochsensible, hochbegabte Leute mit ADHS haben so ein ganz, ganz guten Sinn dafür, also das ist ja so Empathie, alles, absolut, was da so zugehört, ne? Die das einfach so spüren, wenn irgendwie eine Stimmung ist. Also ich kann es jetzt von mir sagen, du wirst es wahrscheinlich bestätigen, wenn wir in den Raum reinkommen, können wir sofort spüren, was ist hier los. Also ich kann bei jedem Menschen immer, weiß ich immer, okay, selbst wenn der mir ins Gesicht sagt, ist alles super, hi, wie geht's dir? Weiß ich, wenn es nicht stimmt, dann weiß ich das sofort. Und
es funktioniert manchmal sogar online, das ist krass.
Ja, es funktioniert auch online, das stimmt. Und wenn du das so oft spürst, dann ist es ja nicht nur, dass du weißt, dass die eigentlich was anderes denken, als sie gerade sagen oder anders, als sie gerade tun. Und das ist auf Dauer, kannst du es nicht aushalten, weil es ist immer in so einer Disbalance. Also immer, du hast immer so ein Falschgefühl die ganze Zeit. Das ist schwierig zu erklären, aber du weißt natürlich, was ich meine. Und deswegen kann ich das total nachvollziehen, wenn man im Großraumbüro sitzt und was ja einfach sowieso, da frage ich mich, wer hat sich das ausgedacht? Denn ich kenne auch Leute, die nicht neurodivergent sind, die auch sagen, Großraumbüro ist furchtbar. Ich nicht, warum die Leute da noch so dran festhalten. Wahrscheinlich wollte man irgendwann mal so mehr Gemeinschaft, nicht jeder so in seinem Raum oder halt auch mehr Kontrolle und Übersicht. Wer geht wie oft auf Toilette oder rauchen oder essen oder quatscht? Weiß ich auch nicht, ob das mehr so Kontrolle für die Kontrolle war, keine Ahnung. Und ja.
Kommt auf die Führungskraft drauf an, aber ich kann dir ein paar Beispiele machen. Ich sitze mit, also ich war dann so interner Projektleiter und so, hatte dann auch ein paar Freiheiten. Aber ich sitze mit der höheren Management-Ebene in Meetings und ich weiß ganz genau zu 100%, dass der nur Lügengeschichten erzählt. Und ich sitze dann da und denke mir, bin ich der Einzige, der gerade merkt, dass das hier eine ganz komische Richtung läuft und dass dieses Projekt richtig gegen die Wand fahren wird? Sag ich es jetzt? Oder bin ich dann der den Teufel an die Wand gemalt hat? Und da sitzt du dann so drin, das ist so ein Beispiel, ne? Und dann stellt sich natürlich heraus, dass du im Nachhinein recht hattest, aber es will ja vorher keiner hören.
Ja.
Wahnsinn, also ganz, ganz feines Gefühl dafür, dass Menschen, die dich anlügen und Mist erzählen, das macht sowas ultra schwer.
Ja, es ist wirklich, also das kannst du mal, also am Anfang, wenn du ja auch noch nichts über dich weißt, also ich weiß das ja auch noch nicht so lange, und dann hinterfragst du dich ja permanent. Stellst du dich an? Bist du zu empfindlich? Warum haben die anderen das jetzt nicht gesehen? Aber ich weiß nicht, ich erinnere mich auch, dass ich mal in einem Gespräch saß. Da ging es auch so ein bisschen darum, wie geht's mit mir weiter? Welche Aufgaben könnte ich noch übernehmen? Und ich wusste, so wie sie mir gegenüber saß, was sie mir erzählt hat, sie hat überhaupt gar keine Ahnung, was ich da mache. Überhaupt nicht. Sie hatte noch nichts von mir gesehen. Ich glaube, die hat vorher mit jemandem gesprochen, was hat die eigentlich zuletzt gemacht? Dann hat die ein Beispiel daraus gepickt. Und dann habe ich gemerkt in einem Gespräch, dann habe ich mal eine Frage gestellt. Und dann habe ich gesehen, dass die richtig schwimmt. Und dann dachte ich so, das ist doch komisch. Und solche Situationen hatte ich total häufig. Und kennst du das, wenn Leute dir so Honig ums Maul schmieren und so tun, als ob sie dir was Gutes möchten und dir wer weiß was versprechen oder so und du denkst nur, du lügst mich an, ich weiß es einfach. Und du kannst es aber gar nicht, weil wie willst du es in dem Augenblick, es ist einfach nur ein Gefühl von, es stimmt nicht gerade, es stimmt einfach nicht.
Aber das Problem ist, dass sich immer herausgestellt hat, dass dieses Gefühl mich nicht trübt.
Ja.
Das ist das Thema. Ich habe mal da ein Hobby draus gemacht, ich habe mich mal bei Firmen beworben, bei Unternehmensberatungen, wo ich nicht arbeiten will. Und bin dann in diese Gespräche rein und habe dann zum Beispiel einer Geschäftsführer die Frage gestellt, fassen Sie mir doch mal in drei Sätzen Ihre Werte des Unternehmens zusammen. Da fallen die vom Stuhl.
Was? Das, ja, das ist eine unfassbar schwierige Frage.
Ja, aber natürlich wurde ich dann immer abgelehnt und so. Aber ich wollte ja gar nicht da arbeiten. Aber es war für mich eine krasse Erfahrung, denn das Machtverhältnis umzudrehen und quasi zu sehen, wie ernsthaft meinen die das? Wie ist denn eigentlich die Kultur von dem, was sie versprechen? Auf der Website sieht immer alles toll aus. Dann kannst du ein bisschen auf Kununu oder sonst was gucken, vielleicht nochmal, kennst du Leute, die da gearbeitet haben? Und dann kriegt man schon einen guten Eindruck, was das Unternehmen, was da wirklich passiert. Gut, ich bin jetzt auch mal ins Fettnäpfchen getreten, klar. Aber das würde mir, glaube ich, nicht mehr passieren, weil man denkt sich dann, naja, so schlecht kann es ja gar nicht sein. Und ich habe gelernt, viel mehr auf mein Bauchgefühl und auf meine Signale, die ich am Körper habe, zu hören, was sowas angeht. Weil die haben eigentlich immer recht. Der Körper lügt dich ja nicht an.
Das ist so, das habe ich ja neulich auch in einer Folge gesagt, ne? Ich glaube mit Iris, mein Körper hat immer recht und trotzdem fällt es einem aber manchmal schwer, weil du denkst, aber was ist denn jetzt? Du guckst dann so ins Außen und denkst, aber es ist doch alles gut, deine Familie ist gesund, du leidest keinen Hunger, du wohnst schön, keine Ahnung, solche Sachen redet man sich ja dann ein und alles ist doch gut und trotzdem spricht dein Körper aber zu dir und du weißt es erst nicht und es ist so unfassbar schwierig, finde ich manchmal, wobei es fällt mir immer leichter, weil die Erfahrung machst du ja auch immer häufiger. Dass du deinem Körper und deinem Gefühl vertrauen kannst. Und je öfter das so ist, umso besser funktioniert es dann irgendwann auch. Aber ja, es ist ein Weg bis dahin. Und dadurch, dass unser Körper aber ja auch so häufig reagiert, ne? Also wenn ich manchmal darüber sage und jemand fragt mich, wie geht's dir? Erstmal diese Frage kann ich nie beantworten. Ich fühle mich absolut unwohl, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir denn? Kann ich nicht sagen, weil was ist denn? Also wie wenn ich sage, ja, es geht mir gut, was heißt das denn? Also ist es jetzt gut, obwohl ich eigentlich, was weiß ich, krasse Hormonschwankungen habe, ist es dann trotzdem noch gut? oder weiß ich nicht, wenn ich, was genau er wird von mir erwartet, weißt du? Das ist nämlich auch so eine Sache, mit der ich mich total beschäftige. Was habe ich eigentlich gelernt? Was ist denn antrainiert eigentlich? Und jetzt, wo ich das so aufdecke, fällt mir auf, dass ich bei ganz vielen Sachen einfach nur so soziale Interaktionen erlernt habe, offensichtlich. Wie jetzt auch absolut. Nur bei so einer simplen Frage, wie geht's dir? Wie bin ich jetzt nochmal da hingekommen? Auch so ein typisches Ding. Achso, dass wir sehr viel spüren und immer mehr jetzt aber dahin kommen, dass wir unserem Körper dann vertrauen können. Und jetzt habe ich vorhin schon kurz gedacht, als du das so aufgezählt hast, kann man ja einerseits als Nachteil sehen oder als negativ, ne, weil man immer irgendwie was hat oder so, ne, dann wirkt man ja so, als hätte man ständig irgendwie was. Andererseits ist es ja total wertvoll. Also es ist ja ein Riesenpotenzial, wenn du da jemanden hast, finde ich, der so ein Gespür hat und der total ehrlich ist und der wirklich ganz hohe Werte hat und die auch vertritt.
Deswegen hat Beratung bei mir gut funktioniert, weil wenn ich dem Kunden Quatsch erzähle, dann merkt er das irgendwann und funktioniert es nicht. Ich muss den, der erwartet schon von mir, dass ich den auf viele Schieflagen hinstelle. Erstens. Zweitens, als externe Person bin ich nicht in die internen Konflikte involviert. Das heißt, man unterstellt mir keinen Eigennutz oder irgendwelche Lügengeschichten zu erzählen, sondern wenn du nicht Teil des sozialen Konstrukts Unternehmen bist, dann nehmen die dich viel ernster. Wenn du intern bist und du sagst das Gleiche, wirst du nicht ernst genommen. Die Erfahrung habe ich gemacht. Das heißt, deswegen bin ich dann auch zu der Selbstständigkeit gekommen, nicht mehr festangestellt zu sein, sondern von außen quasi anderen zu helfen, weil dir das die Möglichkeit gibt, von außen auf etwas drauf zu schauen, ohne selbst Teil des Konflikts zu sein. Und das hilft mir auch, damit klarzukommen, das heißt, abends abschalten zu können. Das immer wieder beim Körper, um den Bogen zu kriegen. Das heißt, wenn ich eine Festanstellung habe und ein Machtverhältnis eingehe, dann tue ich, nehme ich das mit nach Hause und grübel nachts drüber. Wenn ich von extern komme, ist mir das auch wichtig. Aber ich habe nicht diese sozialen Abhängigkeiten und Machtstrukturen und habe einfach auf mein Bedürfnis gehört, dass es mir mit so einer Konstellation besser geht.
Mhm. Und da sind wir ja nicht alleine mit, ne? Also ich kenne es von mir auch. Ich bin ja auch aus Festanstellungen schon rausgegangen. Und wir lernen es ja auch in der Ausbildung, oder man kann es auch überall nachlesen, wenn du dich mit Neurodivergenz beschäftigst, dass die Menschen lieber selbstständig sind und freiberuflich arbeiten als in einer Anstellung, weil das hat dann damit zu tun, wie ist das soziale Gefüge, wo mit wem arbeite ich da zusammen, und häufig funktioniert es halt nicht. Das heißt aber nicht, dass man nicht in der Lage ist, sag ich mal, so hier in unserer Leistungsgesellschaft zu leisten oder meinen Job gut auszuführen, sondern es hat einfach mit den Dingen zu tun, die drumherum sind. Also dass dann der Fokus manchmal auch verloren geht oder man gar nicht alles bei sich abrufen kann, weil man so viel mit diesen Nebenschauplätzen beschäftigt ist, dass man, wie du auch sagst, dann machst du dir Gedanken darüber, wie hat der das jetzt aufgenommen? Was hatte die Reaktion von dem heute zu bedeuten? Da hat jemand den angelogen, jetzt mal nur Sachen, die dann so in deinen Kopf kommen, und dann ist es ja noch so, dass man da einfach, wenn man irgendwo vor Ort ist, wie du auch gerade gesagt hast, einfach diese wahnsinnige Geräuschkulisse, und du kriegst alles mit einfach, ob du willst oder nicht. Du kriegst, nimmst, also ne, wir haben ja, unser Reizfilter ist ja sehr schwach. Das ist dir in dem Augenblick ja nicht bewusst, und da irgendwann fragst du dich, warum bin ich eigentlich so erschöpft, wovon? Ne? Man hat ja diese, kennst du es auch, diese soziale Erschöpfung, wenn du mit jemandem dich triffst oder mit einer größeren Gruppe, dass du danach einfach total durch bist?
Ja, absolut. Also Großraumbüro ist das beste Beispiel. Wenn ich simultan drei Gespräche aus der Sales-Abteilung nebendran verfolge im Kopf, während ich versuche, mich zu konzentrieren, dann wundert sich kein Mensch, warum ich abends fix und fertig bin.
Das ist so. Man denkt sich erst, das liegt an einem selber. Oder? Also ich weiß ja nicht, du hast die Diagnose schon ein bisschen länger. Man denkt ja ganz lange, es liegt an einem selber. Also dass man irgendwie komisch ist. Oder nicht so belastbar.
Das ist ja das Witzige. In manchen Situationen ist man extrem belastbar. Mhm. Und in anderen überhaupt nicht. Es gibt einfach ganz andere Maßstäbe. Und die allgemeingültigen, die gelten einfach nicht. Ich kann eine Woche lang durch Europa reisen und jeden Tag drei Vorträge halten. Dann bin ich aber danach zwei Wochen außer Gefecht. Also ich kann das machen, aber danach brauche ich Zeit. Ja, also es geht die Höchstleistung, aber nicht dauerhaft. Und im Angestelltenverhältnis, Arbeitszeiterfassung, 40 Stunden die Woche, jeden Tag die gleiche Leistung bringen, das ist nicht die Umgebung, in der ich zurechtkomme. Du hast am Anfang gefragt, wie schaffe ich es mit Auswandern, Kinder zu Hause und noch Podcast nehmen. Na, das funktioniert, aber nur, wenn meine Frau und ich im Team super funktionieren, wir uns die Freiräume gönnen und dem anderen auch eine Auszeit verschaffen, dann kann das funktionieren.
Ja.
Und das ist der nächste Punkt. Familie hätte, das funktioniert. Also ich habe ganz viel international gearbeitet, jetzt bin ich auch noch ausgewandert, aber das Thema Familie in Deutschland ist einfach furchtbar schwierig.
Ja.
Das ist so ein großes Thema, und ich glaube, beide 40 Stunden angestellt sein oder sowas, wie soll das mit zwei Kindern funktionieren? Ich habe auch versucht, als Mann im IT-Bereich eine Teilzeitstelle zu bekommen.
Haben sich ausgelacht, ne?
Ja, also nicht mal 36 Stunden, ja, oder sowas. Sondern es waren ausschließlich 40 oder 42 zur Auswahl.
Krass.
Das kannst du vergessen mit zwei kleinen Kindern.
Denkst du, das ist aber nur unmöglich für neurodivergente Menschen oder ist das auch für neurotypische Menschen unmöglich? Weil ich halt, also ich, wenn ich das jetzt so überlegen würde, jetzt so, wenn ich auch mir Menschen angucke, wo die das machen, beide, denke ich auch, nee, da bleibt auf jeden Fall was auf der Strecke, einfach weil schlicht und ergreifend alle die gleiche Anzahl an Stunden nur haben am Tag.
Ja, also ich hatte, ich war viel in Krabbelgruppen, habe auch eine Krabbelgruppe geleitet. Ich war viel in der Kita. Ich war viel bei Spielplatznachmittagen für kleine Kinder und Kinderturnen und so. Und abgesehen vom Kinderturnen war ich eigentlich immer der einzige Mann. Das Gehörgemit geht schon mal los.
Gut, okay, wir müssen noch mal sagen, und du kommst aus Bayern. Deswegen, ja, hier ist es ein bisschen anders. Schon,
in Bayern ist schon krass, ja, vor allem in Südbayern. Und nein, es geht allen anderen Müttern, es waren halt hauptsächlich Mütter, mit denen ich gesprochen habe, geht es ganz genauso. Aber es wird darüber nicht gesprochen. Es ist kein, also man spricht in diesen Gruppen drüber, aber dieses Thema erreicht nicht irgendwie die Dimension Arbeitgeber. Ja, findet nicht statt.
Ja, ja, und auch nicht Politik, ich meine. Nee. Wir wissen, was jemand vor kurzem gesagt hat, ne? Und da ist ja, ja, auch nochmal eine riesen Debatte entbrannt. Und wie erklärst du dir, dass das immer noch so ist, dass wir das so denken? Also hat das auch was mit der Generation zu tun? Weil ich unterhalte mich, klar, häufig mit meiner Mutter darüber. Und zum Beispiel ist es so, dass wir Kinder, also meine Schwester und ich, sind in einem klassischen Rollenmodell aufgewachsen. Mein Vater war der Hauptverdiener, meine Mutter hat sich um Haus und Kinder gekümmert und, ich möchte hinzufügen, um die Finanzen, und das hat sie sehr gut gemacht. Und trotzdem, und wir waren auch häufig im Gespräch, auch schon als wir jünger waren darüber, weil mir ist es natürlich aufgefallen. Ich habe immer gesagt, aber warum machst du das, Mama? Weil so Aufgaben zu Hause, die habe ich nicht so als erstrebenswert erfunden. So Putzen, Kochen habe ich noch nie so gerne gemacht. Und da habe ich mich immer gefragt, warum macht sie das? Und sie hat aber immer schon gesagt, auch bis heute, wir haben das ganz bewusst so gewählt. Wir wollten, dass einer zu Hause ist. Mein Papa war ein Schlüsselkind. Die wollten, dass einer zu Hause ist. Und meine Mutter wollte nicht in dem Beruf arbeiten, den sie erlernt hat. Und dann ist es so gewesen. Und ich habe auch, meine Eltern haben auch, also ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt so drüber reden darf, aber es läuft gut zwischen denen, möchte ich sagen. Eine liebevolle Ehe. Und das habe ich auch alles so wahrgenommen und gesehen. Und trotzdem habe ich einen ganz, ganz großen Drang verspürt, dass ich auf gar keinen Fall so ein Familienmodell führen möchte. Also ich wollte unbedingt finanziell und auch sonst irgendwie unabhängig sein. Ich habe mir immer vorgestellt, dass ich Karriere mache oder zumindest erfolgreich bin und dass ich dann nicht jemanden für brauche, den ich um Erlaubnis frage. Weil ja, natürlich, meine Eltern waren jetzt vielleicht ein ganz gutes Vorbild oder die haben, da waren keine Probleme, aber ich habe es ja auch in anderen Familien gesehen, wo die Frauen da bleiben mussten, die konnten nicht gehen, weil dann wären sie arm gewesen, ne? Weil die hatten ja nichts dann. Also war das immer so mein Bestreben. Und je älter ich wurde und als es dann irgendwann auch darum ging, ob wir eine Familie gründen, war ja dann immer die Frage, aber wie machen wir das? Und dann dachte ich immer, es ist völlig klar, es geht, beide können arbeiten, beide können Vollzeit arbeiten. Da habe ich mich überhaupt nicht von abbringen lassen und habe das auch versucht. Und was soll ich sagen? Natürlich funktioniert es nicht, weil es kommt ja auch immer darauf an, was so deine Werte sind. Also würde ich jetzt denken, wenn dein Wert ist, ich bin damit fein, dass die Kinder viel weg sind, ich bin damit fein, dass unsere Beziehung auf der Strecke vielleicht bleibt, oder sagen wir so, das ist ja schon wieder wertend. Es ist mir nicht so wichtig, dass ich Zeit mit meinem Ehemann alleine verbringe oder dass ich, wenn die Kinder nach Hause kommen, dass da jemand mit denen redet oder so, was auch immer so, ne? Dann ist es ja auch, dann funktioniert es bestimmt. Aber es ist doch nicht möglich, dass beide 40 Stunden arbeiten gehen und du hast Kinder zu Hause. Weil das spätestens, wenn die in die Schule kommen, also Kindergarten ist ja noch die einfachste Zeit, weil die da, erstmal haben die da nie Ferien. Die sind, wenn du einen guten Kindergarten hast, weißt du, die sind gut betreut.
Kommt aufs Bundesland drauf an.
Kommt aufs Bundesland an. Ich sag jetzt mal, ich kann jetzt nur für uns, wir hatten jetzt Glück. So. Also war das für uns so eine Zeit, wo das ging. Und heute stehen wir hier und fragen uns, wie hat das funktioniert? Weil Schule, du hast ganz viel Ferien, ganz viele Freitage, kein wirklich eine äußerst schlechte Betreuung. Also, und ich möchte auch mal sagen, wir nehmen ja ganz schön viel in Kauf schon. Einfach damit wir das aufrechterhalten können, nehmen wir in Kauf. Wir wissen, dass unsere Kinder nicht optimal versorgt sind und wir machen es aber trotzdem. Ja. Weil wir einfach denken, ja, aber das muss ja weitergehen. Wir müssen ja arbeiten. Wir müssen das ja machen. Und ich möchte jetzt nicht dafür plädieren, dass wir sagen, so, die Mütter müssen jetzt wieder zu Hause bleiben. Das kann ja nicht das Ziel sein, sondern wir müssen doch gucken, was passt für Eltern und wie können wir dafür sorgen, dass es den Kindern gut geht, dass die, auch wenn sie dann vielleicht ein paar Stunden in der Betreuung sein müssen, dass es wirklich gut ist, dass wir nicht ständig gestresst sind, weil du jonglierst ja nur noch mit Terminen. Du sitzt ja ständig zusammen und sagst, wer kann wen wo abholen. Da ist noch jemand zum Geburtstag, der hat Sport und Training dahin. Das ist doch nicht möglich. Also zu welchem Preis? Du bist nur am Rennen, du verbringst keine Zeit zu zweit. Also das ist ja nur, du bist nur noch Eltern, du bist kein Paar mehr dann. Und wir haben es erkannt, aber es ist dann gar nicht so einfach, dann wieder sozusagen zurückzurudern in dem Sinne, man muss sich dann wieder neu aufstellen. Weißt du, ich habe das Gefühl, wir haben jetzt so jahrelang daran gearbeitet, dass wir gleichberechtigt in der Elternschaft sind und jeder aber auch beruflich seine Ziele verfolgen kann. Und jetzt muss das aber nochmal neu überdacht werden.
Ja, und das ist einfach, das gibt es in vielen Ländern, aber ich habe viel international gearbeitet. Das ist nicht Gott gegeben, dass das so ist, ja. Sondern wir haben uns es in Deutschland so ausgesucht, dass es so ist. Oder es dazu kommen lassen oder wie auch immer. Es ist keiner zugesetzt, dass es so ist, sondern es ist halt jetzt so gekommen. Sehr schlaue Leute haben dazu schlaue Bücher geschrieben, zum Beispiel Kinder halten, eine Minderheit ohne Schutz. Aber das System in Deutschland ist für Familien einfach desaströs schlecht. Und da mag das in dem einen Bundesland noch besser und im anderen noch schlechter sein. Bei uns gab es ja diese berühmte Kindergeld- und Herdprämie und keine Ahnung was für ein Zeug, was sie jetzt wieder abgeschafft haben. Das bringt mir aber alles nichts, wenn die Kita ständig zu hat, weil Personal fehlt. Ja? Der Arbeitgeber hat dafür kein Verständnis, wenn ich jetzt nach Hause fahren muss. Dann kommt ja irgendwann die Diskussion mit den Eltern, Kinderkranktag und so ein Mist. Nein, du gehst zum Hausarzt, er schreibt dich krank, weil die Hausärzte genau wissen, was in welcher Situation die Familien sind. Und jetzt sagt man irgendwie, wir haben eine zu hohe Krankheitsquote. Ja, keine Ahnung. Die Hälfte meiner Kranktage waren Kita dazu. Was willst du denn jetzt von mir?
Also wieso? Also ich meine, hat der noch nie eine Grippe gehabt, der Mann? Also Entschuldigung mal, da bist du 2 Wochen raus, da hast du schon 10 Fehltage. Also das ist doch...
Also, Ich bin ja schon im Dezember meistens komplett krank gewesen, weil immer wenn im November die Kita wieder dann so voll im Beschlag wurde mit krank und Schnupfen, dann bringen die alles nach Hause. Ja, was soll ich denn machen? Es ist einfach so.
Und das ist einfach die Realität. Und dann aber auch immer dieses, was du gerade gesagt hast, es ist nicht Gott gegeben oder nicht von wem an wen auch immer man glaubt. Es ist nicht, es steht nirgendwo. Wir müssen es nicht so machen, nur... Es muss halt die Leute geben, die anfangen, dann auch darüber zu reden. Und was ich nochmal wichtig finde, ich weiß nicht, ob ich es jetzt genug betont habe, es geht nicht darum, dass die Frau ihre Arbeitszeit verkürzt und dass die zu Hause bleibt. Das sollte nicht das Ziel sein. Es geht darum, dass Eltern eine gewisse Zeit in ihrem Leben oder so, eigentlich soll, ist es ja auch eine ganz persönliche Entscheidung. Jeder soll das für sich selber entscheiden, wie viel er braucht. Weil ich bin nicht dafür verantwortlich, dass unser Bruttosozialprodukt dass da irgendwelche Zahlen irgendwo kommen. Das ist nicht meine Verantwortung. Meine Verantwortung ist es, dass meine Kinder hier was zu essen haben, dass wir im Warmen wohnen und dass ich kann so viel arbeiten, wie ich brauche, also was für mich wichtig ist. Und ich muss keine Wirtschaft ankurbeln. Wo wollen wir hin? Es ist doch irgendwo, wir stoßen doch oben irgendwo gegen. Es ist doch nicht unendlich alles da. Und da frage ich mich, wir wissen das alles. Alles, was ich jetzt sage, das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Das ist, also wir wissen es alle. Wir sind doch klug. Warum passiert nichts?
Meine Frau hat mir gestern wieder eine Studie vorgelesen, die Top 5 Gründe, warum in Deutschland Paare keine Kinder bekommen. Und alle 5 Gründe hatten irgendwas mit Geld zu tun. Und das ist, und jetzt sind wir wieder bei den Glaubenssätzen. Das Thema Wirtschaft und Geld hat in Deutschland einfach einen, da kommt erstmal danach vielleicht noch das Auto und dann kommt lange Mix in Deutschland. Und da mag es viele Kulturgründe für geben, ob es jetzt die Generation ist, ob es das Wirtschaftswunder ist, ob es die Babyboomer oder was auch immer. Es ist einfach Fakt. Und in anderen Ländern sind einfach andere Dinge wichtig. Ich mache dir ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich jemand aus Eritrea, aus Brasilien, in Ägypten oder in Italien, Spanien treffe und ich frage die Leute, was macht ihr? Dann holen die ihr Handy raus und zeigen dir Bilder von ihren Kindern. Wenn ich einen Deutschen frage, erzählt er dir, was er arbeitet.
Mein Auto, meine Yacht, mein Haus.
Es ist überspitzt, aber so, das habe ich so erlebt. Und dieses Thema Geld und Wirtschaft ist einfach in Deutschland auf Platz 1. Und Familie und Bildung ist dieser Gesellschaft offensichtlich, allein wenn man die finanziellen Zahlen vom Bundeshaushalt anschaut, ist dieser Gesellschaft einfach nicht wichtig. Da kann man jetzt viel über Gründe reden, da gibt es auch tolle Studien und Bücher dazu. Aber der Punkt ist einfach, dass es ein Fakt ist. Ein anderes Beispiel, warum kriegen wir es nicht hin, dass Männer und Frauen gleich verdienen oder warum wir endlich dieses Familiensplitting abschaffen?
Ja.
In Skandinavien gibt es da Familiensplitting nicht und Männer und Frauen verdienen einfach nochmal gleich, Punkt.
Ja. Und bei denen ist eine Vollzeitstelle 36 Stunden, ne, in Dänemark, ja, glaube ich.
Und ich kann auch Karriere machen mit 20 Stunden.
Ja.
Wenn du 20 Stunden in Deutschland machst, dann ist deine Karriere beendet für diese Zeit. Es sind Glaubenssätze, wie wir unser Leben organisieren und in welcher Kultur wir leben und wie wir das als Gesellschaft uns selbst gestalten. Das ist der Grund, warum es so ist, wie es ist. Und jetzt sind wir wieder beim Auswandern. Ich konnte mit dieser Kultur einfach nicht mehr. Im Bundesland bei uns ist es ja noch extremer, aber das war einfach nicht mehr zu Hause. Ich habe 40 Jahre versucht, also ich bin jetzt 41, mit dieser Kultur und diesem System so mich zu arrangieren. Aber ich habe mir einfach irgendwann gesagt, hey, du hast jetzt Kids, die werden sich irgendwann die gleiche Frage stellen. Gibt es eigentlich auch was anderes? Und ja, es gibt was anderes und jetzt sagt man immer so, ja, in anderen Ländern ist das Gras auch nicht grüner und die machen das auch nicht besser und nee, das stimmt nicht. Doch, es ist einfach in anderen Ländern besser. Ich habe letzte Woche versucht, hier meinen Kita-Platz zu beantragen. Der war vorher schon safe, wir hatten schon seit Monaten mit denen Kontakt. Aber ich bin auf die Verwaltung ist komplett digitalisiert, es gibt sehr wenig Papier noch. Außer bei den Einwanderungspapieren, aber gut, irgendwo musst du anfangen. Und es gibt auch übrigens keine Briefzustellung mehr, nur noch von Ausnahmesachen in Dänemark. Die haben die Post quasi abgeschafft, weil man das nicht wollte, sondern weil es keine Notwendigkeit mehr dafür gibt. Und dann gehst du auf dieses Online-Portal, um die Kita anzumelden und dann siehst du, da stehen 30 Kitas drin, alle in 10 Kilometer Umgebung und sie haben insgesamt 50 freie Plätze. Ja, man kann das einfach machen, wenn man das möchte. Ja, das ist jetzt nicht so, dass das nicht möglich wäre oder Internet. Der Running Gag unter den Maklern hier, die hier auch viel an Deutsche was verkaufen, die sagen immer, die Deutschen, die fragen immer noch, darf ich hier Gas und Öl verbrennen? Und da gibt es ja Internet. So, nein, Gas, Öl und Kohle wird hier nicht mehr verbrannt, Punkt eins. Und zweitens, hier hatte jede Insel schon vor 20 Jahren Glasfaser. Das heißt, ja, man kann das einfach machen, wenn man das als Gesellschaft möchte.
Ja.
Punkt.
Und das denke ich auch. Und das sage ich auch so häufig. Und es wird ja nicht gemacht und man verzweifelt daran. Und man hat jetzt entweder, wie ihr, wagt man den Schritt und geht dann, wandert aus. Aber wir können ja nicht alle auswandern. Es hat ja nicht jeder diese Voraussetzung und nicht jeder die Möglichkeit, auszuwandern. Und ich meine, das kann ja auch nicht das Ziel sein. Gleichzeitig.
Ja.
Wahrscheinlich kennst du es auch, dieses Ohnmachtsgefühl. Also ich habe mal versucht, mich zu engagieren auch, weil ich gedacht habe, Mensch.
Politisch?
Ja, nee, noch kleiner, oder? Ganz klein. In der Schule habe ich mich versucht zu engagieren und habe dann so Vorschläge, so ganz pragmatische gemacht irgendwie, ne, was auch die Raumverteilung angeht, damit die Kinder mehr Räume haben, weil da sind Räume an dieser Schule vermietet. Ja. An so externe, weiß ich nicht, so Künstler und noch was anderes, Natur und so. Ne, ist alles auch wichtig, aber es gibt zu wenig Räume in der Schule. Ja. Ich gesagt, warum können wir nicht mal mit denen und denen sprechen und mit der Stadt sprechen, damit die woanders, die können ja ein anderes Angebot bekommen. Die sollen ja ihre Arbeit weitermachen, aber nicht in einer Schule, in der es nicht genug Räume gibt.
Ja.
Und dann kriegst du eine Antwort zurück von der Schulleiterin. Also ich habe noch nicht ganz verstanden, warum sie die da raushaben wollen. Da habe ich gesagt, weil sie Räume brauchen. Ist ganz einfach, sie brauchen Räume. Ja, die Stadt wird ihnen aber dann sagen, die sind dann nicht, die können sie nicht genehmigen, weil die, weiß ich nicht, zu tief im Keller sind. Es ist zu weit bis zum Notausgang, wo ich denke, ja, dann
macht andere. Wir sagen einfach Bedenken, ne?
Und du stehst daneben und du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Das, vor allem auch diese Frage und noch andere Dinge. Also du sprichst was an, was so für mich ganz offensichtlich ist, und die stehen da vor dir und gucken dich an wie ein Auto. Und dann denke ich mir, okay, du hast keine Chance. Ich habe ja ganz im Kleinen versucht, das zu machen, und dachte, okay, wenn es da schon nicht funktioniert, wie soll es dann noch weiter oben funktionieren? Und dann war ich erstmal total desillusioniert, und klar, ich versuche jetzt so mir, wie soll ich sagen, in diese Haltung zu kommen und auch in dieses Gefühl zu kommen, doch, dann mein Kosmos ist dann meine Familie, sind meine Kinder, dass ich das da mache, und die Art und Weise, wie ich lebe, wie ich meine Werte lebe und was für eine Haltung ich habe. So, da kann ich anfangen. Und dann fühle ich mich aber manchmal so, ja, aber dann entziehe ich mich ja der Verantwortung irgendwie, ne? Weil ich hätte ja Ideen, und ich hätte auch die Kapazität, irgendwie was zu machen. Aber es ist ja wie, es ist so ein blödes Beispiel, ein Kampf gegen Windmühlen. Also wenn ja eigentlich, wenn die das auch machen könnten, umsetzen könnten, gar kein Interesse daran haben, was willst du da machen? Da hast du keine Chance.
Ja, das ist ein super Punkt. Ich habe mich auch... Ich war politisch engagiert, war Mitglied in der Partei, habe da auch Vorstand übernommen und so ein Kram. Und nach 2-3 Jahren wird dir klar, an der Sache ist hier überhaupt keiner interessiert. Sondern es ging hier darum, wer bei der nächsten Wahl auf welcher Liste auf irgendwelchen Plätzen steht. An der Sache hat keiner Interesse. Es ist denen vollkommen egal. Bei zum Beispiel im Stadtrat, da wollen alle im Bauausschuss. Warum? Weil sie selbst ihre Baugenehmigung erteilen wollen und irgendwelche krummen Geschäfte mit Immobilien machen möchten. Da sitzen immer die Bauträger in diesen Stadtratsbauausschüssen drin.
Und du weißt es, das ist schrecklich. Das ist ja kein Geheimnis. Du weißt es. Nee,
das ist alles klar. Und das ist so ein Thema. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zur Mentalität. Das klingt jetzt voll komisch, aber das mit einem Blick vom Außen wird es einem klar. In Deutschland ist so das Thema Korruption und Steuerhinterziehung ist so ein bisschen, macht doch jeder ein bisschen, ist so die öffentliche Meinung. Und ich finde das irgendwie schrecklich. Also gerade dieses Thema in Dänemark, wenn du irgendwie deine Steuern nicht zahlst, dann musst du das Dorf verlassen, sage ich mal so. Das ist ganz, ganz schlimm. Weil jedem ist klar, dass davon die Kita bezahlt wird.
Ja. Und ihr habt einen hohen Steuersatz, ne? In Dänemark, glaube ich.
Ja, 25% Mehrwertsteuer geht schon los. Also hier sind die Steuern höher. Es gibt hier eine Vermögensteuer und man zahlt die einfach. Punkt. Ja, wir zahlen die jetzt auch nicht im Haus. Das ist einfach so. Und das Thema Steuern nicht zahlen wollen. Steuer ist in Deutschland irgendwie was Böses. Ja, das ist komisch. Und das andere ist so ein bisschen dieses korrupte irgendwie, ach ja, hier mal den Gefallen machen und so. Ich habe ein ganz einfaches, plagiatives Beispiel. Ich habe einen Sperrmüll bestellt, als wir ausgezogen sind. Und dann haben die sich geweigert, alles mitzunehmen, weil er nochmal irgendwie Bargeld obendrauf haben wollte. Und ich stand da, what? Ey. Ist das dein Ernst? Dann lass es liegen, Digga. Ja. Wow.
Das ist doch so. Wahnsinn, oder? Sind die nicht von der Stadt gekommen? Also das heißt, hättest du doch eigentlich anschwärzen können. Also gut, will man auch nicht, weil man irgendwie denkt, nee, ey, das ist mir jetzt, die Zeit ist mir zu schade. Aber eigentlich nicht mehr. Das kann doch nicht wahr sein.
So, wow. Was geht ab hier? Nein, und in Dänemark ist es ein bisschen anders. Ich bin jetzt noch nicht so tief in dieser Gesellschaft eingetaucht, ist schon klar. Aber ich habe hier das Gefühl von, es ist ein Miteinander, und das andere ist das Pragmatische. Man setzt Dinge einfach mal um und schaut dann, wie gut es geklappt hat. Und ich habe das Gefühl, das, was du auch beschrieben hast mit diesen Räumen in der Schule, wenn ich in Deutschland so Projekte machen will, dann kommen erstmal 1000 Leute, die sagen, das kann nicht klappen, weil...
Genau.
Und das ist voll schlimm.
Das macht mich rasend.
Ja, wir können keine Vermögensteuer machen, weil. Ja, wieso? Doch, können wir. Punkt.
Ja.
Machen alle anderen auch. Ich weiß nicht, warum wir das nicht machen. Ich verstehe es nicht. Kann mir keiner erklären.
Wie viele Diskussionen, oder? Aber weißt du, ich muss dir noch was Kleines erzählen. Das habe ich heute Morgen zufällig Ach, ich bin manchmal, wenn ich bei Instagram unterwegs, eigentlich versuche ich es zu vermeiden, weil es tut mir gar nicht gut, aber dann bin ich zufällig in so ein Podcast-Schnipsel, so ein Ausschnitt von Markus Lanz und Richard David Precht gestolpert, wo Markus Lanz was erzählt hat. Der hat sich mit Kevin Kühnert unterhalten, off the record irgendwo. Und dann hat der Kevin Kühnert erzählt, wie das läuft, dass die Abgeordneten die meiste Zeit damit beschäftigt sind, wohl, also ich kann es ja jetzt nicht, ne, ich erzähle dir das nach, Kevin Kühnert soll es so gesagt haben, dass die meisten Abgeordneten im Bundestag damit beschäftigt sind, ihre Social-Media-Videobeiträge zu schneiden am Tag. Und dass die vorher, wenn die Reden schreiben, das Social-Media-Team, wenn sie ans haben, sagt, so, pass auf, ist egal, was du sagst, aber du musst den einen Satz sagen, weil den brauchen wir fürs Video, der Rest ist egal. Ja. Und dann sitze ich da und höre das und denke, alle können das hören jetzt. Alles, was Kevin Kühnert zu Markus Lanz gesagt haben soll, weiß ganz Deutschland, alle wissen das. Und pass auf, was wird passieren?
Nichts.
Nichts.
Ich kann dir das schon so bestätigen, dass das so ist.
Ja, weiß ich auch. Ich weiß ja auch. Also ich meine, wer ist da noch, der wirklich ernsthaft Interesse der Menschen, der Gesellschaft handelt, wer?
Ich bin bei den Wirtschaftssenioren in Augsburg viel aktiv gewesen. Wir hatten auch ein Veranstaltungsformat aufgelegt mit Startups und so, mit der IHK, war richtig toll, war super erfolgreich. Und da hatten wir zweimal als Schirmherr, das war so witzig, wir hatten uns einfach hingesetzt, wen könnten wir uns krasses als Schirmherr für unser Mini-Event hier in Augsburg vorstellen. Und dann haben wir einfach gesagt, komm, lass uns den Ministerpräsidenten einladen. Es war kurz vorm Wahlkampf, natürlich ist er gekommen.
Der hat auch so ein peinliches Video gerade rausgekommen, aber erzähl erst weiter. Ja.
Also Wahnsinn, also volles Programm mit Sprengstoffhunden vorher durch und Pipapo und alles. Und dann ist er eine Stunde da, beschimpft alle im Publikum, dann macht er noch eine Pressekonferenz, wo er die drei Sätze sagt, die sich vorher die Social-Media-Kampagne ausgedacht hat, und dann ist er wieder weg.
Und guck, und wir wissen,
unfassbar unangenehm, Wahnsinn.
Ja. Das ist unangenehm, wirklich. Also ganz viele Dinge, die passieren, sind total unangenehm. Aber wie ändern wir jetzt die Welt, Freddy? Wie schaffen wir es? Wir können ja nicht alle nach Dänemark kommen. Was denken eigentlich die Dänen von
Bestimmt.
Uns? Denken die, ist es so wie wahrscheinlich auch hier Holland und Deutschland? Ich wohne ja auch so nicht sehr weit von der Grenze. Und wo die auch sagen, oh, schon wieder die Deutschen. Und sagen das die Dänen auch schon?
Ja, ich muss da noch mehr da eintauchen. Ja, okay. Ich habe jetzt schon mit einigen denen Kontakt, aber ich kann denen einfach nicht erklären, warum jetzt unsere Wirtschaftsministerin wieder Gaskraftwerke bauen will. Das versteht einfach, das ist so. Dann sagen die denen.
Dich drauf an?
Ja,
das
ja.
Fragen die dich?
Ja, ja, die kommen da schon ins Plaudern, die kriegen alles mit, was in Deutschland passiert. Das ist hier schon Thema. Ich finde es ein bisschen witzig, weil. In Deutschland, die Franzosen sind auch ein bisschen so, die gucken immer nur auf, was läuft bei uns intern. Wenn du jetzt nach Österreich guckst oder nach Italien oder Dänemark, oder die gucken auch auf ihre Nachbarn. Klar wissen die Dänen, was in Deutschland passiert. Die Österreicher wissen auch, was in Deutschland passiert. Der Deutsche hat keine Ahnung, was in Dänemark passiert. Das ist so ein bisschen komisch irgendwie. Wir sind schon sehr als Deutsche auf uns selber irgendwie so. Wir sind uns selbst genug vielleicht, ich weiß es nicht.
Aber es ist doch schon so, dass wir, also zumindest in der Eltern- und Bildungsbubble, wird doch wirklich Skandinavien ständig herangezogen als super Beispiel. Oder auch bei vielen anderen Sachen, findest du nicht?
Bei Bildung ist es auch gut, weil denen das super wichtig ist. Das hat einfach einen kulturellen Wert hier. Familien sind hier auf, also das ist einfach der Kern.
Ja, aber da guckt Deutschland dann, meinte ich, schon dahin, woanders, ne, bei diesem Thema.
Aber warum machen wir es dann nicht so?
Weil wir es schon immer so gemacht haben, wie wir es jetzt machen. So.
Ja, also warum es kein Internet gibt in Deutschland, kann ich denen nicht erklären. Warum wir Gas verbrennen, kann ich denen nicht erklären. Die finden super, dass wir keine Windkraftanlagen bauen, weil die sind jetzt Weltmarktführer.
Oh,
was ich auch erfahren habe von einem Makler, kann ich jetzt nicht überprüfen, ob das stimmt. Die finden super, dass jetzt hier der Verbrennungsmotor in Deutschland zurückkommt, weil die Elektroautos, die werden dann alle günstiger nach Dänemark verkauft. Deswegen sind Elektroautos hier günstiger.
Das ist ja geil. So gut, dass du es sagst.
Super absurd, weißt?
Könnte ich jetzt auch das nächste Elektroauto in Dänemark kaufen? Ginge das auch dann? Nee, das geht wahrscheinlich nicht.
Musst du
dann wieder überführen.
Ja, wenn das Auto günstig ist, dann ist aber die Steuer hier sehr teuer aufs Auto.
Okay.
Autofahren ist hier von der Steuer sehr, sehr teuer. Mhm. Weil das ja eigentlich hier ein Fahrradland ist.
Ja.
Also, es gibt so Dinge, den kannst du, ich kann das im Dänen nicht erklären, ich kann das auch einem Spanier nicht erklären, warum wir, weiß ich nicht, 93 Krankenkassen haben. Das versteht der nicht. Kann ich nicht erklären, warum das so ist.
Ey, das ist doch mega spannend. Aber weißt du, ich bin schon in Gedanken, packe ich schon meine Umzugskisten jetzt und denke, kannst du mir mal Bilder schicken von deiner Nachbarschaft und wohnt ihr denn weit? Ich meine, egal wo du in Süddänemark wohnst, ist immer nah zum Meer, ne? Ist ja so schmal da, oder?
Also du kannst in Dänemark nirgendwo sein, ohne dass du mehr als eine Stunde zum Meer hast. Das ist nicht möglich. Ich kann oben aus dem Zimmer aufs Meer gucken, das ist toll. Ich gucke viel ins Grüne, wir haben super viel Platz hier. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Wir haben unser kleines Mittelrheinhaus in der Nähe von München verkauft. Davon kann ich hier drei Anwesen mit 4000 Quadratmeter kaufen. Also diese Immobilienpreise in Deutschland und auch die Mietpreise, das ist unfassbar krass. Ich kenne viele Menschen, die sich das Wohnen nicht mehr leisten können, obwohl beide arbeiten gehen.
Und das ist richtig krass. Das kann ich nicht verstehen, weil ich überlege immer, wenn beide arbeiten gehen, wenn zwei Menschen arbeiten, wie hoch muss dann die Miete sein, dass sie sich das nicht leisten können? Wie schlecht bezahlt ist der Job? Wahrscheinlich beides kommt zusammen.
Meine Mutter hat eine sehr große Wohnung, sie wohnt da schon sehr lange. Jetzt war die Überlegung, ob man vielleicht irgendwie eine kleinere Wohnung nimmt, weiß ich nicht. Das wird nicht funktionieren, weil die kleinere Wohnung wird teurer sein.
Ja, ja.
Das ist Wahnsinn. Warum?
Ja, das ist also, ja auch so.
Und Koffer packen, nicht packen. Ich hatte mit meiner Frau immer schon mal die Idee, dass wir am Meer wohnen wollen. Wir dachten immer, es wird Spanien. Jetzt ist es halt Dänemark geworden. Die Lösung ist natürlich nicht, dass wir alle auswandern, ist schon klar. Aber ich habe das Gefühl, dass das ist ein großer Generationenbruch in Deutschland. Ich habe das im Dorfverein genauso gemerkt, wie ich das in der Bundespolitik merke. Dieser Generationenkonflikt findet irgendwie so auf vielen Ebenen statt, auch in Unternehmen übrigens. Und ich glaube, das wird jetzt noch irgendwie 5 Jahre komisch laufen hier oder maximal 10 in Deutschland und dann wird einfach, dann werden die Personen, die jetzt das Sagen haben, einfach zu alt sein und dann wird ein neuer Wind kommen.
Ja, aber wenn der Wind von der falschen Seite kommt?
Das ist natürlich eine große Gefahr.
Also
jetzt wird es schon sehr politisch.
Jetzt wird es sehr politisch. Ja, aber ich war am Wochenende mit meiner besten Freundin wandern und dann haben wir auch so drüber gesprochen und haben auch gesagt, wenn wir uns jetzt mal einlassen würden auf all diese Themen, die es gibt und auf all diese Probleme und gleichzeitig könnten wir auch hier wahrscheinlich viele Lösungsvorschläge machen und wir wüssten aber, es würde nirgendwo ankommen. Es interessiert einfach keinen. Wie wir gerade auch schon gesagt haben, wir wissen alles, es ist einfach nicht gewollt. Jetzt muss ich schon wieder Richard David Brecht zitieren, das ist mir jetzt unangenehm, aber vielleicht ist er doch nicht so doof, nein. Er hat irgendwas gesagt, vielleicht ist es manchmal einfach, geht es so nicht weiter und man findet keine Lösung, man kommt zu keinem Ergebnis, sondern dann muss einmal der ganze Wald abbrennen, bevor neue Bäume gepflanzt werden. Und dann
schade.
Ja, dann fahren wir jetzt einmal das ganze Ding gegen die Wand, aber ich habe schon ein bisschen Schiss davor, wie hart der Aufprall ist. Also was es sein kann einfach.
Das war dieses Change- oder Disaster-Thema, ja. Und ich glaube, für Change ist der Zug ein bisschen abgefahren. Ich will jetzt nicht alles ganz düster machen und so. Und es gibt auch wunderschöne Sachen. Und das ist auch ein super tolles Land. Und es gibt so viele schöne Orte in Deutschland. Ich habe so viel Tolles auch erlebt in diesem Land. Und meine Familie und Freunde wohnen auch alle da. Aber ich kann halt von der ökonomischen Seite her da was zu sagen. Ich habe das mal studiert, mich viel dabei beschäftigt, in dem Bereich gearbeitet. Diese Ungleichverteilung von Vermögen ist einfach einer der größten Probleme, weil einfach der Staat zu wenig Geld hat, um die Sachen zu regeln, die zu regeln sind. Jetzt kommt ja noch Militär dazu und so. Und aber das ist einfach das Problem. Der Staat, der wurde einfach so ein bisschen kaputt gespart. Es gibt eine sehr große, wir sind, glaube ich, bei der Ungleichverteilung jetzt auf beim Gini-Koeffizient auf der Höhe von Mexiko, das würde mir zu denken geben. Mhm. Da ist einfach was schiefgelaufen. Das gab es in den 80ern auch nicht. Das ist so die letzten 30 Jahre passiert.
Ja, aber es ist in den 80ern,
funktioniert einfach nicht
mehr. Weil es noch bergauf ging irgendwie, weil man noch mit sozusagen, wenn ich hart arbeite oder viel arbeite,
wenig Alte,
kommt noch viel
wenig
bei rum.
Kinder.
Genau, wenig Alte, ja, genau.
Ja. Und das rächt sich jetzt, ne? Jetzt haben wir viele Alte und wenig Arbeitende.
Ja, aber
und Mai.
Ja, aber vielleicht müssen wir jetzt einfach so, weil dann fragt man sich ja, was wir auch gerade schon gesagt haben, was können wir machen irgendwie, ne? Also wir können natürlich die richtigen Partei wählen, wir können auf den Familien feiern, die Leute, die falsch abbiegen wollen, vielleicht noch einfangen. Wir können unsere Werte leben, wir können unsere Kinder gut erziehen, aber wir werden nicht jemanden, der ganz tief rechts versunken ist, wieder rauszuziehen können. Das werden wir nicht. Und wir werden auch sonst nichts aufhalten können oder groß verändern können. Und das ist ja irgendwie so schlimm. Also sitzen wir jetzt eigentlich hier und warten auf den großen Knall und denken, okay, ich lehne mich jetzt zurück, guck zu und dann wird es danach schon irgendwie weitergehen?
Ja, das
oder
ist,
was
das
ist die Haltung jetzt?
Ja, das ist gefährlich. Und da kann ich ja natürlich jetzt nicht sagen, ich habe mich da ausgeklinkt, weil ich hab's ja. ich war 20 Jahre lang Wahlhelfer, Wahlvorstand und so. Und ich habe dann schon, ich habe fast immer in dem gleichen Dorf quasi die Stimmen ausgezählt. Aber wenn die Hälfte blau und die andere Hälfte schwarz wählt und sonst nichts mehr, dann wird mir einfach Angst, weil das sind die Leute, mit denen ich zur Schule gegangen bin.
Mhm.
Ja, das ist jetzt nicht irgendwie fremd oder sonst irgendwas, sondern das sind die Leute, mit denen ich groß geworden bin, das sind meine Nachbarn. Und dann denke ich mir, wow, ich glaube, ich bin hier einfach falsch.
Mhm.
Ich habe auch zu den Menschen irgendwann auch den Zugang verloren. Es gibt es auch in der Familie teilweise. Wir haben auch Verwandtschaft in verschiedenen Bundesländern. Ja, das ist so ultra gefährlich und schwierig. Und wenn ich halt sehe, dass ich meine Miete nicht mehr bezahlen kann, dass die Lebensmittel teurer geworden sind, dass ich keinen Kita-Platz finde, dann verstehe ich, dass die Leute stinkig sind. Das ist doch, liegt doch auf der Hand und das sind ja auch Gründe, warum wir gegangen sind. Aber deswegen weiß ich nicht, wie wir das jetzt irgendwie hinkriegen können, um damit das irgendwie funktioniert, weil wenn ich Ideen habe und die in die Umsetzung bringen will, dann laufe ich gegen eine Wand von Bedenkenträgern.
Mhm.
Und das ist heftig und das macht keinen Spaß. Das klingt so nach, ja, die haben irgendwelche Argumente. Nee, der Widerstand ist wirklich heftig.
Mhm.
Ja, gegen solche Veränderungen.
Ja, und auch da schon im ganz Kleinen, ja, ne? Also wir brauchen gar nicht so auf die
im
große
Dorfverein
Politik.
Geht's los.
Ja, im Dorfverein oder in der Schule, wo jemand, wo ich mal in einem Elternbrief salopp in einem Nebensatz formuliert habe, ach, wir könnten bei der Gelegenheit auch mal direkt fragen, ob wir nicht die Hausaufgaben abschaffen können.
Hausaufgaben, totaler Quatsch.
Ich habe Anrufe bekommen und E-Mails von Vätern, von Vätern.
Ja.
Also Katharina, dein Brief war ja wirklich ganz nett, aber die Hausaufgaben abschaffen, also tut mir leid, das geht ja gar nicht. Wie sollen wir denn dann noch kontrollieren? Nein. Und ich denke mir nur so, ja gut, dann habe ich auch keine Lust mehr weiterzumachen, weil ich denke, ja, solange die Leute noch so denken, wie willst du da was verändern? Aber gut.
Jetzt zitiere ich noch jemanden, den ich gerne mag, Maya Göpel, die hat ein Buch geschrieben, mir fällt der Titel gerade nicht ein, aber in diesem Buch geht es darum, wie kann ich Veränderung erzeugen, und sie hat gesagt, in dem Buch steht in dem einen Bereich drin, geh doch nicht dahin, wo du gegen Wände läufst, sondern nimm dir doch den Bereich, wo du selbst leuchten und entfalten kannst. Und auch das ist der Grund für unsere Selbstständigkeit gewesen, die jetzt schon eine Zeit lang läuft und wo das auch gut funktioniert. Weil was kann ich, was ist die Expertise, was ist authentisch aus meinem Lebensweg heraus? Ich kann schon Teil der Transformation sein, indem ich, also unsere Kunden kommen, natürlich sitzen die in Deutschland, klar. Und Natürlich kann ich dort wirken. Ich kann das Thema Neurodivergenz am Arbeitsplatz bringen. Der Fachkräftemangel wird das sowieso notwendig machen. Und in anderen Ländern gibt es das schon lange, nur in Deutschland nicht. Und, und da kann ich wirken. Da kann ich meinen kleinen Beitrag mit dazu beisteuern. Und dann muss man halt für sich auch klar sein, okay, ich habe so viel Zeit am Tag, in der Woche, ich habe die Fähigkeiten, ich gehe an dem Ort, wo ich gerne mit meinen Fähigkeiten willkommen bin und wo ich was positiv verändern kann. Ich bin 20 Jahre lang gegen die Wand gelaufen bei solchen Sachen, um dann das Buch von Maya Göppel vielleicht zu lesen und dann zu sehen, hey, warum läufst du gegen die Wand? Geh doch dahin, wo man dich schätzt und wo du leuchten kannst.
Ja. Maya Göppel übrigens, große Empfehlung, tolle Frau. Ist es unsere Welt neu denken oder Werte?
Ja, genau. Unsere Welt neu denken.
Ja. Okay, ja, werde ich natürlich jetzt gleich erstmal bestellen. Wir können es auch gerne hier unten gleich verlinken. Jetzt habe ich noch so viele Sachen, weil du es gesagt hast mit der Neurodivergenz. Das ist gut, dass du jetzt den Bogen dahingeschlagen hast, weil...
wir sind zum Thema Politik irgendwie abgedriftet.
Wir sind irgendwie abgedriftet, aber irgendwie ist es doch schön, weil wir jetzt auch, wir haben das einmal so groß erklärt und du bist losgezogen schon gemeinsam mit deiner Frau, um halt erstmal im Kleinen, aber auch, ne, wir wissen ja alle, auch das kann ja dann Auswirkungen haben. Erstmal habe ich gerade noch gedacht, vielleicht hören uns ja jetzt auch Leute zu, die auch gerade so ein bisschen sich irgendwie entweder, ja, ertappt ist jetzt vielleicht falsch, aber angeregt werden dadurch, was wir jetzt so gesagt haben. Und vielleicht auch, ich weiß, es gibt ja auch ganz viele Menschen, die machen ja schon Dinge, die sind sich darüber aber gar nicht so im bewusst, also die sind sich gar nicht bewusst darüber, was sie eigentlich schon machen und bewirken. Mhm. Also ich Beispiel, in meiner Familie gibt es eine, ich kann es einfach so sagen, die hört immer zu. Liebe Grüße, meine Liebe. Meine Tante, die war sehr über viele Jahrzehnte Kinderkrankenschwester. Und das war ihre absolute Passion. Die ist da total drin aufgegangen, auch wenn die Bedingungen wirklich ja, wir wissen es, ne, in der Pflege nicht gut sind. Und die hat es, ich habe mich immer gefragt, wie die das so macht oder dass die da auch immer so mit so Leidenschaft von ihren Patientinnen gesprochen hat. Drumherum war es wirklich auch manchmal nicht einfach. Aber dann ist die zusätzlich, also sterbenskranke Kinder waren das immer, ne? Und die war immer da. Ich habe mal da eine Zeit lang auf der Station gearbeitet nach dem Abi. Kleine Dinge, die hat auf die Eier, die die Kinder morgens bekommen haben, die Frühstückseier, hat die mit einem schwarzen Edding, hat es aus der Tasche geholt, hat da ein Smiley drauf gemalt. Kleine Dinge. In dem Zimmer von diesen Kindern, die Pflaster als Herzchen ausgeschnitten, als es damals wahrscheinlich noch kein anderer gemacht hat. So ganz kleine Dinge. Und dann, das geht dann darüber hinaus, auch wenn irgendeiner in der Familie krank ist, die ist immer da. Es ist, als ob sie das so spürt, da braucht jemand meine Hilfe. Egal, ob die eng verwandt sind oder nicht, die ist immer da, die kümmert sich immer. Und dann denke ich, das ist ja auch schon sowas, ne? Ich hoffe für sie, dass sie sich darüber bewusst ist, wie wertvoll das ist. Aber man denkt da manchmal gar nicht dran, glaube ich. Ja, oder andere, weiß ich nicht, jetzt, damit meine Mutter jetzt nicht traurig ist, auch die sind auch so Sachen, die mitdenkt, brauchen die was zu essen, keine Ahnung, ne? Die haben viel Stress, komm, ich koche für die am Wochenende mit. Wir denken, das sind so kleine Sachen, aber das sind ganz, ganz große Sachen, die total helfen. Oder wenn Nachbarn, die anrufen, wir kommen heute später, wir stehen im Stau, egal in welche Richtung, wer wen anruft. Klar, ich bin hier, die können hier hinkommen, ich fange die ab an der Tür. So ganz kleine Sachen.
Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich versuche, möglichst viel Social Media zu vermeiden. Ich habe früher Nachrichten verschlungen. Ich habe damit ganz viel aufgehört. Ich gucke es nur noch ab und zu, weil ich habe, und das ist der Punkt, glaube ich, diese ganze Aufregungsmedienkultur, ich versuche mich davon fernzuhalten. Das ist erstens gut für die Gesundheit und zweitens hat man Zeit, mit echten Menschen in Kontakt zu kommen. Und mit echten Menschen in Kontakt zu kommen, dort kann ich jeden Tag wirken, indem ich einfach nett bin, indem ich die Tür aufhalte, indem ich Zeit habe, indem ich Verständnis habe. Und ja, das hat eine Wirkung. Und ich merke schon auch einen Unterschied hier in diesem Land von der Alltagsmentalität der Menschen. Es ist gelassener, es ist ruhiger, man ist immer bereit, jemandem nochmal Hilfe zu geben oder einen netten Tipp mitzugeben. Und das wirkt sich schon dann auf die ganze, auf das ganze Umfeld auf. Und man darf nicht unterschätzen, wie viel Kontakt man in seinem Leben zu anderen Menschen hat und wie viel Positives man da auch mitgeben und bewirken kann. Mein Büro ist hoffentlich bald auch wieder voll von Pokalen, die ich geschenkt bekommen habe für gute Arbeit, von Fotos, die mir Leute geschickt haben, die von mir ausgebildet wurden und sich bis heute dafür verdanken. Ich war auf einer Hochzeit von Freunden, die haben sich durch mich kennengelernt. Das sind die Momente, glaube ich, im Leben, die wirklich wichtig sind und nicht das, was heute Abend in den Nachrichten läuft.
Ja.
Klar hat das Auswirkungen auf unser Leben, aber wenn wir alle in unserem Alltag positiv wirken und dahin gehen, wo wir was wirken können, dann kann das auch eine gute Wendung nehmen,
ja.
Egal wo und wann.
Und es ist ja dann sowohl im Außen als auch bei sich selber. Also wenn, und ich bin mir ziemlich sicher, alle, die jetzt zuhören, die macht euch mal bewusst, was ihr am Tag gemacht habt und wo ihr wirklich, wie du sagst, einfach nur jemandem die Tür aufgehalten habt, im Auto nicht ausgeflippt seid, sondern einfach gewartet habt, als es voll war, oder habt jemanden in die Lücke reingelassen. Das sind so kleine Momente. Oder Leute haben sich verfahren und wissen nicht wohin, und dann sagst du zu denen, ja, fahren Sie einfach hinter mir her, ich fahre Sie dahin, wo Sie parken können, und dann gehen Sie da und da lang. Und die freuen sich und sind glücklich. Oder na, wie du sagst, da bedanken sich Leute, die bei dir von dir ausgebildet wurden, oder weiß ich nicht, ich kriege manchmal Nachrichten dann auch, wenn ich mit einem Fernsehfilm irgendwas bewirkt habe, dass dann so eine in dem Stadtteil irgendwo die Senioren, die so ein bisschen abgehängt sind in dem Stadtteil, weil es da keine Begegnungsorte mehr gibt, die haben ganz lange immer einmal in einem Monat so ein Essen bekommen. Also das mussten sie auch ein bisschen für bezahlen, aber ne, alle zusammen in einem Raum. Das wurde von einem Koch richtig toll organisiert alles und gemacht, und von Freiwilligen. Und weil ich diesen Beitrag gemacht habe, ich will mich jetzt gar nicht selber loben, ich möchte nur ein positives Beispiel bringen, hat dafür gesorgt, dass die das initiiert haben und die das finanziell mit unterstützen, noch einen zweiten im Monat gemacht haben von diesem Tisch. Mhm. Weißt du, wo dann diese Menschen, und darum geht's mir nur, diese Menschen, die da zusammenkommen, die dir Geschichten erzählen, wie alleine sie sind, wie dass sie keinen Anschluss haben, dass die Familien weit weg wohnen. Und für die ist das das Größte, dass die da jetzt zweimal im Monat hingehen können und sich austauschen können mit anderen Leuten. Und jeder von uns macht sowas, ne? Ich kann ja jetzt für die anderen nicht sprechen. Ich glaube,
die
jeder
Kreppe-Gruppe,
macht immer
die ich
was
gemacht habe.
Ja,
das war alles for free, umsonst. Sie waren einfach bei mir und wir haben einfach da Kaffee getrunken mit den kleinen Kids.
Ja.
Passt. Und alle waren dadurch happy und die Kinder waren auch happy. Und das sind die kleinen Dinge, die wir alle bewirken können und die wirklich auch einen Einfluss haben. Das ist so. Man darf das nicht schlecht reden. Das sind nicht die großen Deals und die großen Politiker. Wir gestalten unsere Gesellschaft.
Ja, jetzt habe ich gerade das Gefühl, als ob wir das, was wir vorhin gesagt haben, also wir haben ja schon, wir sind ja sehr, wir sind sehr politisch geworden. Ich meine, es ist alles irgendwie politisch. Aber da haben wir gesagt, können wir was machen? Und ja, jetzt sind wir quasi ja, das ist ja jetzt keine neue Erkenntnis, dass man im Kleinen auch was bewirken kann. Ne? Das haben andere vor uns auch schon erkannt. Aber ich glaube, es geht wirklich nochmal darum, sich das ins Bewusstsein zu holen. Um gerade dann, wie du auch sagst, wenn man dann mal doch Nachrichten guckt oder wenn man doch mal versinkt irgendwo bei Social Media, ich kann auch nur empfehlen, das nicht mehr zu machen, dass man sich darauf besinnt einfach.
Ja.
Und
vielleicht noch ein letztes Beispiel. Ich habe mit vielen NGOs Kontakt, die warten nicht darauf, dass sich das Schulsystem verändert, sondern die machen das einfach mit Schulen. Ja, da wird einfach der Unterrichtsplan abgeschafft und die Stunden und die Anwesenheitspflicht und die Hausaufgaben, die werden einfach, das wird einfach erledigt. Punkt. Man kann das machen, wenn man das möchte. Ja, und da passiert auch was, wenn man die Augen offen hat.
Ja. Und unser Thema wird halt sein in Zukunft Neurodivergenz. Jetzt haben wir gar nicht so viel drüber gesprochen, aber ich glaube, es wurde ja auch klar. Aber sag gerne nochmal, was das euer Ziel ist oder was euer Wunsch ist. Oder habt ihr eine große Vision, oder ist es auch so wie, was ist eure Vision mit eurem Unternehmen?
Und der Punkt, der ist einfach. Es muss doch einfach klar sein und möglich sein, dass alle Menschen mit allen Fähigkeiten in dieser Gesellschaft willkommen sein können. Das klingt jetzt so total hochgestochen, aber wie kann es sein, dass ich Bekannte habe, die Autismus oder HS haben und ihr lebenslang berufsunfähig eingestuft werden? Wir brauchen die Leute doch und die haben auch krasse Fähigkeiten. Ich hatte als Verwaltungsrichter mit Schulen zu tun, da ging es darum, warum Trisomie-Kinder an dieser Schule nicht willkommen sind. Doch, klar, wir brauchen alle Menschen in dieser Gesellschaft. alle sollen Teil hier haben. Und wenn wir dazu einen Beitrag leisten können, dass Leute nicht wie ich in die Depression gehen, sondern dass die tollen Fähigkeiten, die diese Menschen mitbringen, dass die einfach dieser Gesellschaft auch was Positives zurückgeben. Ich habe doch keinen Bock, ab 40 mit Rente zu Hause zu hocken, weil ich berufsunfähig bin. Das ist doch für die Gesellschaft blöd, für mich blöd. Ich will doch auch was zu dieser Gesellschaft beitragen und diese Tür können wir doch aufmachen. Und wir erklären einfach, wie es geht.
Ja, und auch es geht ja nicht nur darum, den anderen oder also der Gesellschaft das zu erklären, was für diese Menschen, also für neurodivergente Menschen, was die für Fähigkeiten haben, sondern es ist ja auch eine Aufgabe, den Menschen, die das ja teilweise erst sehr spät erkennen, was ja auch damit zu tun hat, dass die Gesellschaft sich so verändert, dass die Anforderungen so massiv sich verändert haben, dass überhaupt diese ganzen Andersartigkeiten oder will ich es jetzt gar nicht nennen, wie sagen wir es jetzt, diese Neurodivergenz überhaupt so zum Vorschein kommen, ist ja, weil wir uns irgendwann nicht mehr anpassen können, weil wir können uns nicht mehr verstellen. Das heißt, die kommen zum Vorschein. Und es ist ja ganz vielen gar nicht bewusst so richtig, was sind denn überhaupt meine Potenziale? Weil wenn sie die 40 Jahre lang nicht abgerufen haben und nicht einsetzen konnten, wissen sie es gar nicht. Und wie viele stehen in unserem Alter da mit so einer Diagnose oder mit im Burnout, Depression, alles, was man so haben kann. Und dann wird denen gesagt, also ne, dann auch nicht selten im Coaching wird ja dann die Frage gestellt, ja, was willst du denn so wirklich machen? Was kannst du denn so richtig gut?
Und das ist schwierig. Und du sitzt
da, kannst die Frage gar nicht beantworten, auch zwei Jahre später nicht, weil wie denn? Du hast ja noch nie deine Fähigkeiten und dein Potenzial abgerufen.
Weil wir das in unserer Schule nicht lernen. Ja. Das Wichtigste, was ich in der Schule lernen muss, ist doch, was sind meine Fähigkeiten?
Hm.
Was kann ich und was kann ich nicht? Und wo kann ich noch irgendwie mich weiterentwickeln? Was sind meine Interessen? Wo bin ich gut drin? Das ist das der Kern, den wir in der Schule lernen müssen. Aber der wird einfach in diesem Schulsystem, es verändert sich massiv gerade, aber das wird in diesem Standardschulsystem einfach den Kindern nicht beigebracht. Den Kindern wird beigebracht, sich anzupassen und zu funktionieren. Und das ist Quatsch. Sondern wir müssen den Kindern beibringen, selbstständig auf ihre Fähigkeiten zu achten, gesund durchs Leben zu gehen, da profitieren alle von, Arbeitgeber, Staat, sondern alle sollen mit ihren Fähigkeiten gesund durchs Leben kommen und wissen, wo kann mein Platz in dieser Gesellschaft sein. Und das ist einfach so, wie ich Schule kennengelernt habe, das tut sie nicht.
Nee,
und das ist schade.
Das ist auch, glaube ich, noch ein weiter Weg. Also wir haben jetzt zwar schon auch gute Erfahrungen auch jetzt schon machen können, aber trotzdem ist es einfach ein weiter Weg noch. Und da müssen ja nicht nur Schule mitziehen, auch die Eltern, also da sind so viele dran beteiligt einfach, ne? Weil wir so tief da drin stecken in diesen alten Strukturen und Denkmustern.
Genau, und deswegen ist es einfach für uns super wichtig gewesen, naja, Neurodivergenz, dass sich das vererbt, naja, ist wohl so. Und ich wollte, dass meine Kinder die Chance haben, ihre Fähigkeiten und ihre Potenziale zu entwickeln, frei zu entfalten und nicht wie ich durch ein System gehen zu müssen, in dem man zu funktionieren hat. Das fand ich schrecklich und das wollte ich einfach für meine Kinder nicht.
Ja, das kann ich total verstehen. Ja. Und jetzt sind die aber noch so klein, dass die ja kein Mitspracherecht haben, weil eine letzte Frage brennt mir jetzt echt noch auf der Seele, denn unsere Kinder sind ja schon älter und die Frage, die ich mir, wenn ich manchmal mir Gedanken darüber mache, ob wir auswandern könnten oder wo wir noch leben können, weil ich meine, ich weiß nicht, ob das alle haben, aber ich habe das sehr, oder wir haben das sehr häufig, dass wir so überlegen, könnten wir da wohnen oder da oder wie wäre das so, ne?
Ich bin schon viel auf Maklerseiten rumgeflitzt.
Ja, so noch nicht. Es gibt immer so Länder oder Städte oder wie wäre es dann. Und ich sag dir, was meine größte Hürde ist, da sind ja dann meine Leute nicht, meine Freunde nicht. Hab ich dann Heimweh? Ich habe irgendwie Angst vor Heimwehgefühl und vor, dass ich meine Leute vermisse. Obwohl ich die ja auch nicht täglich sehe. Also mit ganz vielen kommuniziere ich ja hauptsächlich über irgendwelche Messenger oder so. Wie war das für euch? Also hat das eine Rolle gespielt? Oder?
Meine Frau hat da was voraus. Die ist in Brandenburg geboren, hat in Berlin, Birmingham, London gewohnt, war in Australien und so. Und die meinte, die Freundschaften, die wichtig, eng und gut sind, die bleiben und die anderen, die werden halt dann nicht mehr da sein. Und das ist aktuell für mich eine krasse Erfahrung, weit weg von meinem Freundeskreis zu sein, merke bald weg von meiner Familie zu sein. Ich habe 3 Geschwister und ich bin fünffacher Onkel. Mhm. Das ist, glaube ich, das Härteste. Dass die wirklich weit weg sind, das ist krass. Und ja, es ist nicht einfach. Und
ja, eben.
Die Freundschaften, ich habe Freundschaften überall in Deutschland. Meine andere Freunde wohnen jetzt näher dran als vorher. Das ist dann so, ist auch schön. Aber dass die Familie weit weg ist, das ist hart. Und da braucht man auch nicht beschönigen.
Ja, genau, siehst du, und das ist nämlich auch meine Sorge, dass ich dann das nicht aushalte. Obwohl ich ja auch denke, man kann dann ja auch, wenn es gar nicht mehr geht, wenn man es gar nicht aushält, kann man es ja auch wieder rückgängig machen zur Not. Aber man kann ja auch erstmal denken, dass es gut wird.
Ja, wir haben das jetzt so entschieden, fand die Family natürlich nicht toll und wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Klar, die Kids werden jetzt nicht mehr so oft miteinander zusammenspielen, das ist dann leider so. Aber mal schauen, wie oft wir uns zugucken und da hinfahren. Ich denke, das wird eher häufiger werden. Ja, aber klar.
Das ist eine Strecke, glaube ich, aber auch, ne? Von da?
Was? Ja, ja. Also, und du bist einen Tag unterwegs, wie du es machst.
Ja.
Ist so. Ja. Aber das ist glaube ich, war das der einzige Grund, der dagegen gesprochen hat, glaube ich. Alle anderen, ich glaube, das war das Einzige, was auf der Kontraseite einfach dick und fett stand. Aber alles andere, ne, passt.
Ja, ich bin gespannt. Wir werden bestimmt, hoffe ich, doch in Kontakt bleiben. Wir haben ja noch ein paar Wochen auf jeden Fall zusammen auch in der Ausbildung. Und berichte gerne, wie ihr euch eingelebt habt, wie es ist. Und wer weiß, wo wir uns nochmal widersprechen oder vielleicht auch sehen. Also ich habe jetzt gerade überlegt, wir haben ja noch ein bisschen Platz in den Sommerferien, wo wir noch nicht wissen, wo wir hinfahren sollen. Ob wir dann einfach mal Skandinavien ausprobieren.
Ich habe richtig viel Platz und ich spreche dir ja gerne eine Einladung aus.
Ihr habt es alle gehört jetzt.
Nein, wart mal noch 1-2 Jahre, dann haben wir hier Gästezimmer. Es ist super schön hier und wir haben super viel Platz und es ist super toll hier zum Urlaub machen.
Es klingt so, es klingt ja wirklich wie so, wie man es sich so vorstellt. Also so, als ob es so schön wäre. Aber wie wir ja schon eingangs gesagt haben, es machen ja nicht wenige. Und ganz oft, und das ist mir auch schon aufgefallen, auch die aus diesem Neurodivergenz-Thema kommen, gerade nämlich wegen der Kinder auch einfach. Mhm. Also da muss ja dein Leidensdruck schon echt enorm sein, wenn man das dann so macht. Ja.
Und für meine Frau war es jetzt der kleinere Schritt, für mich natürlich heftiger mit der Familie, aber... Mhm. Mai, als ADHSler sucht man auch wieder die krasse Herausforderung und die haben wir jetzt auch gefunden.
Ja, ich freue mich für euch und ich wünsche euch, dass ihr euch gut einlebt und dass es auch mit der Firma gut läuft, dass ihr weiterhin euren Beitrag leistet. Jetzt wollte ich gerade sagen im Kleinen, aber so klein ist es ja gar nicht. Es ist ja dann auch sehr groß und dass Menschen darauf aufmerksam werden und sich mehr mit dem Thema beschäftigen einfach, ne? Damit wir alle mitziehen, damit alle ihr Potenzial ausleben können, damit es mehr Verständnis gibt für dieses Thema. Ja, ich freue mich wahnsinnig, dass du da warst. Ich finde es jetzt fast schon schade, dass wir jetzt schon zum Ende kommen, aber irgendwo müssen wir aufhören. Und jetzt fühlt es sich so abgerundet an mit Dänemark. Deswegen,
sag ich dir ganz herzlichen Dank. Wenn es ganz schlimm ist, müssen wir nochmal im halben Jahr sprechen oder so.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich total gefreut, dass du hier warst. Und wie gesagt, ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Danke, Freddy.
Danke für die Einladung und danke, dass du den Podcast machst, weil auch das ist ein guter Beitrag.
Danke dir.
Das war sie, die neueste Folge aus dem Pariser Salon. Wenn sie euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da, abonniert den Podcast oder teilt die Folge. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet eure Geschichte auch unbedingt mit mir teilen, dann meldet euch. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes.